im Gegensatz zu dieser Debatte, wo es geschafft wurde, auf der Frage des Heizens eine identitäre Frage zu machen und einen Wertekonflikt zu stilisieren, haben wir festgestellt, das ist so, also die Leute wissen noch nicht mal, wie bei ihnen geheizt wird. Das ist überhaupt nicht so. Das ist eine öffentliche Kampagne, die sehr gut funktioniert hat und die von den Medien stark aufgegriffen wurde, aber jetzt zumindest im Gespräch mit den Mieterinnen in diesen Großwohnsiedlungen, die waren in vielen deutschen Städten unterwegs, war das überhaupt nicht der Fall. Also die Leute sind da überhaupt nicht ideologisiert, was dieses Thema angeht. Sondern es war eher so, wäre ja schon interessant, sich mal damit zu beschäftigen. Die Leute befürchten ja nicht nur, dass sie dadurch Verluste erleiden, sondern im Bereich der Wärmewende ist das ja auch einfach so. Das ist ja nicht eingebildet, sondern die energetische Modernisierung führt zu Mietsteigerung und Verdrängung. Der Umbau der Wärmeinfrastruktur sollen auf die Verbraucherinnen umgelegt werden. Dafür machen die großen Energieverbände und Immobilienlobbyverbände gerade massiv Lobbyarbeit. Es gibt gerade eine aktuelle Recherche von Korrektiv dazu, dass das bitte Mieterinnen alleine tragen oder Verbraucherinnen alleine tragen sollen, diese Kosten dieses Umbaus. Das ist der totale Wahnsinn. Also es ist nicht eine Akzeptanz im Sinne von, oh, ich muss jetzt mal endlich verstehen, wie das funktioniert und dann bin ich da schon einverstanden mit, sondern nee, das ist ja eine reale Furcht. Also wir müssen es halt einfach anders machen. Dann haben wir auch kein Akzeptanzproblem. Ne? Ich will nicht sagen, also mich stört manchmal die Art, wie darüber gesprochen wird, dass wir müssen es besser kommunizieren, wir müssen das Heizungsgesetz besser kommunizieren, dann ist alles wunderbar. Nee, man muss es schon auch besser machen. Besser kommunizieren ist auch ganz wichtig, aber man muss es auch besser machen im Sinne von eben diese, wie ich am Anfang meinte, diese Wärmewende nutzen als Chance einer Umverteilung von oben nach unten und nicht einer weiteren Umverteilung von unten nach oben.
Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat mit Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern ausnahmsweise auch mal gewinnen können. Wir, das sind Inken und Valentin, wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen diesen Podcast, um die Diskussion mit euch zu teilen.
Ja, jetzt nähert sich ja das Jahresende mit großen Schritten. In ein paar Tagen ist es soweit und wir starten in 2026. Draußen ist es ganz schön kalt und man möchte sich gerne drinnen gemütlich machen. Aber es gibt da für viele Leute ein Problem. Nicht ihre Wohnungen sind gar nicht so richtig warm und gemütlich, sondern sie wohnen in Wohnungen, die schlecht gedämmt sind, wo die VermieterInnen sich nicht kümmern, es durch die Fenster zieht, die Wände schlecht gedämmt sind. Also in Wohnungen könnte man auch sagen, die einfach basic energetischen Standards nicht entsprechen.
Und sogar in den Fällen, wo sich Vermieter kümmern und die Wohnungen sanieren, haben die MieterInnen oft Angst vor großen Mieterhöhungen, weil die Kosten für die Sanierung einfach auf sie umgelegt werden. Inken und ich sind jetzt in der Recherche für unsere letzte Folge in diesem Jahr auf eine Kampagne gestoßen, die genau zu diesem Thema arbeitet, nämlich die Kampagne Soziale Wärmewende. Ja, das Besondere an dieser Kampagne ist eben, dass es ein bundesweites Bündnis gibt, in dem lokale Gruppen aus ganz unterschiedlichen Landesteilen und Städten zusammenkommen, alle unter diesem großen Dach, die Mietenbewegung mit klimapolitischen Forderungen zusammenzudenken.
Ja, genau, da gehören sowohl Gruppen dazu, die in Siedlungen MieterInnen gegen Konzerne organisieren, die sich nicht um die Wohnungen kümmern und die kalt und verschimmelt und ein wenig instand gehalten lassen, als auch Gruppen, die sich für eine kommunale Wärmewende einsetzen, also die zum Beispiel in ihren Stadtwerken dafür sorgen wollen, dass die von Gas wegwechseln auf erneuerbare Energien. Und wir sprechen heute mit Lisa Vollmer darüber. Lisa ist Aktivistin der Stunde Null, könnte man sagen, in dieser Bewegung. Hat uns erzählt im Gespräch, dass sie mal einen Artikel geschrieben hat, schon vor vielen Jahren zu dem Thema und dann plötzlich gemerkt hat, oder reagieren total viele Leute drauf, da gibt es irgendwie eine große Lücke. Und sich dann dafür engagiert hat, halt Mieter und Klima in Bewegung zu vernetzen.
Vor dem Gespräch mit Lisa haben wir aber nochmal in die Kampagne reingefragt und die Leute aus den ganz unterschiedlichen Ortsgruppen gebeten, uns Sprachnachrichten aufzunehmen. Die Sprachnachrichten spielen wir euch gleich ein und die zeigen eben, wie unterschiedlich die Themen sind, zu denen die Leute arbeiten und wie die Gruppen jetzt eben zu unterschiedlichen Schwerpunkten versuchen, diese beiden Themen Mieten und Klimaschutz zusammenzuführen.
Jetzt also viel Spaß beim Hören der Sprachnachrichten mit den verschiedenen Eindrücken aus den unterschiedlichen Städten in Deutschland und dann bei unserem Gespräch mit Lisa.
Hallo, ich bin Irmgard vom Bündnis Wärmewende in Frankfurt am Main. Wir kämpfen für bezahlbare Wärme für alle, insbesondere für die 77% Mieter in Frankfurt. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir die kommunale Wärmeplanung in die richtige Richtung lenken. Wenn es das gelingt, werden das Fernwärmenetz und neue genossenschaftlich organisierte Nahwärmenetze ab Ende der 30er Jahre ausschließlich durch günstige, klimaneutrale Energie gespeist. Gerade erst hat Frankfurt die Fernwärme von Kohle auf Gas umgestellt. Der Versorger ist noch Mitglied im Lobbyverband Gas- und Wasserstoffwirtschaft und verbreitet die Lüge, damit 400.000 Millionen Tonnen CO2 einzusparen. Wir wissen, sauberes Gas ist eine dreckige Lüge. Gelingt uns die Wärmewende nicht, werden die BürgerInnen einerseits in finanzielle Katastrophen rutschen, wenn sie zu lange an Gasheizungen festhalten oder auf Fernwärme aus sündhaft teurem Wasserstoff zusteuern. Und die ungebremsten CO2-Emissionen werden die Klimakatastrophe vorantreiben.
Ja, hier Bernd aus Hamburg. Also ich bin froh, endlich mal Organizing ganz praktisch kennenlernen zu können. Und das auch noch bei einem Thema, was mir reinläuft. Soziales und Ökologisches ganz praktisch verbinden. Dann bedeutet das auch, raus aus der akademischen Aktivi-Blase zu kommen. Für mich ein ganz wichtiger demokratischer Aspekt. Und auch noch in einem fachlich und menschlich tollen Team. Also das ist, wärmt alles mein Aktivistenherz sozusagen.
Hi, hier ist Mo von der Kampagne Wärmewende Leipzig. Uns gibt's jetzt seit circa 1,5 Jahren und wir haben bis jetzt hauptsächlich Kampagnenarbeit gemacht. Das heißt, wir haben viel öffentlichkeitswirksame Aktionen zum Thema bezahlbares, nachhaltiges Heizen gemacht. Das heißt, Banner-Drops einfach vor den Stadtwerken und deren Kraftwerken mit irgendwelchen Bannern rumgestanden, dazu die Presse eingeladen. Wir haben einmal einen riesigen Holzstamm, einen selbstgebastelten Holzstamm, stundenlang durch die ganze Stadt getragen und daraus ein cooles Video gedreht, um auf das Thema Holzverbrennung zum Heizen aufmerksam zu machen. Und mit vielen Pressemitteilungen und anderen Stadtratsanfragen haben wir immer versucht, dieses Thema soziale Wärmewende in den Fokus zu rücken.
Hallo, Christoph hier aus Karlsruhe. Unsere Gruppe kommt ursprünglich aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und über die letzten 2 Jahre haben wir uns ausgiebig mit der Frage beschäftigt, wie wir eigentlich Veränderungen bewirken können, was unser Ansatz ist. Dabei haben wir festgestellt, dass wir weg wollen von so einer appellativen Haltung, die wir hatten. Auch wenn wir jetzt immer gesagt haben, wir nehmen den Kohleausstieg selbst in die Hand, ist der unausgesprochene Mechanismus ja gewesen, über mehr mediale Aufmerksamkeit den Staat dazu zu bewegen, das bitte für uns umzusetzen. Und das wird eben gerade immer schwieriger. Dazu kommt unser Verhältnis zu den Menschen in unserer Praxis. Wir möchten nicht mehr nur auf Demos oder bei Aktionen außenstehenden Schilder mit Forderungen entgegenhalten, ohne in Kontakt zu treten, sondern mit ihnen zusammen Forderungen entwickeln und durchsetzen. Daher arbeiten wir jetzt in Karlsruhe als Teil der Kampagne Soziale Wärmewende daran, uns gemeinsam mit MieterInnen zu organisieren, gegen zu hohe Mieten und Heizkosten und schlechte Wohnungen an den Haustüren zu klingeln. Kostet immer wieder Überwindung, aber es lohnt sich. Wir handeln jetzt nach dem Motto, Fragen schreiten wir voran. Wir stehen da gerade noch am Anfang und sind sehr gespannt, wohin uns das führt.
Hallo, ich bin Flo von der Initiative Eine Stadt für alle aus Frankfurt am Main. Seit ein paar Wochen begleiten wir organisierte MieterInnen aus der Gellert-Siedlung aus dem Frankfurter Nordend. Das ist eine Siedlung im Eigentum der ABG, das ist das städtische Wohnungsunternehmen der Stadt Frankfurt. Und die ABG plant dort eine umfassende energetische Sanierung mit Fernwärmeanschluss, energetischen Maßnahmen. Und außerdem plant sie eine Mieterhöhung von ca. 10 Euro pro Quadratmeter auf 15 Euro pro Quadratmeter. Und zusammen mit der Nachbarschaftsinitiative Nordend Bornheim Ostend und dem Frankfurter Klimaentscheid begleiten wir diese MieterInnen, sich jetzt gegen die ABG zu wehren. Genau, sie sammeln gerade Unterschriften und wollen der ABG klar machen, wir kündigen unsere Mietverträge nicht und wir bleiben in unseren Wohnungen. Was daran schön ist zu sehen, dass sie nicht gegen die energetischen Sanierungen an sich sind, sondern sie sind explizit, und das sagen sie auch selbst, gegen eine Art der Modernisierung, die sie in der Planung außen vor lässt und die offensichtlich den Klimaschutz für Verwertungsinteressen instrumentalisiert.
Hi, ich bin Till von Auf Bäumen und der Ortsgruppe von Soziale Wärmewende in Köln. Wir sind noch eine recht neue Gruppe von circa 10 Leuten und einige von uns kommen aus der Klimabewegung, andere sind jetzt zum ersten Mal politisch organisiert. Gemeinsam versuchen wir hier in Köln, das politische Ausfüllen von sozialen und ökologischen Fragen gemeinsam anzugehen und Mieten- und Klimapolitik zusammenzudenken. Der Kölner Mietmarkt ist mittlerweile, wie auch in fast jeder anderen deutschen Stadt, ein rechtsfreier Raum geworden, Die Mieten steigen ins Unermessliche, Wohnraum wird künstlich verknappt und die so dringend notwendigen Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des Klimaschutzes werden einfach auf die MieterInnen abgewälzt. Gerade da, wo Großprofiteure wie die LEG oder Vonovia Eigentümer von Wohnraum sind, werden strukturelle Probleme und Ungerechtigkeiten am sichtbarsten. In Köln-Bockmünd haben wir Menschen kennengelernt, die sich gegen die Ungerechtigkeit der LEG wehren wollen. Nach dem ersten Kennenlernen im November war für uns klar, wir können hier was starten. Wir haben angefangen, erste Haustürgespräche zu führen, um ein grobes Bild der Lage der MieterInnen zu bekommen. Und Mitte Dezember dann zur ersten MieterInnenversammlung eingeladen, bei der wir mit vielleicht so 20 Menschen gerechnet hatten. Als dann kurz vor Beginn vor der Tür sich die Schlange gebildet hat und am Ende 70 Menschen aus der Nachbarschaft zur Versammlung gefunden haben, hat uns das wirklich sehr überrascht. Im Laufe des Abends wirklich echt berührende Schicksale geteilt. Die Menschen haben von gesundheitlichen Folgen aufgrund der Wohnverhältnisse erzählt, haben über Wasserschäden, Schimmel und fehlende Verantwortungsübernahme durch den Vermieter geklagt. Es war richtig schön zu sehen, wie sich Menschen auf der Versammlung bereits begonnen haben, sich gegenseitig zu unterstützen und zu begreifen, dass sie auch nicht alleine mit ihren Problemen dastehen. Für uns alle war recht schnell klar, wir wehren uns jetzt gemeinsam. Es ist echt richtig schön, aber auch total intensiv und manchmal super nervenaufreibend. Aber Momente wie die erste Versammlung und all die Menschen, die da zusammengekommen sind, können auch schon sehr große Hoffnung machen.
Jetzt sprechen wir mit Lisa. Lisa ist auch Aktivistin der sozialen Wärmewende und wird jetzt gleich mit uns noch die nächsten 40, 45 Minuten darüber sprechen, was eigentlich die ganze Kampagne ausmacht, was die Strategien sind und auch in was für ein Projekt sie in Berlin selber organisiert ist. Schön, dass du da bist, Lisa.
Ich freue mich auch. Hallo.
Hi. Jetzt haben wir gerade von deinen Genossinnen aus ganz unterschiedlichen Städten gehört, die auch alle zur sozialen Wärmewende gehören, aber ja wirklich sehr verschiedene Sachen machen. Stell doch mal die Kampagne vor und vielleicht kannst du einmal erklären, was so das übergeordnete Problem ist, was ihr adressiert.
Genau, wir heißen ja soziale Wärmewende. Unter Wärmewende verstehen wir zwei ineinandergreifende Problemstellungen sozusagen. Einmal die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung, also dass wir nicht mehr auf fossile Energieträger angewiesen sind in der Wärmeversorgung im Wohnbereich und eben damit zusammenhängt die Steigerung der Energieeffizienz im Gebäudebestand. Also wir sprechen über energetische Modernisierung, dass wir nicht mehr aus dem Fenster raus heizen, was den schönen Nebeneffekt hat, dass es im Sommer auch nicht ganz so heiß ist in den Wohnungen. Und diese Transformation wollen wir eben, dass sie sozial ausgestaltet ist und das ist sie im Moment nicht. Und darin sehen wir das Problem. Und da noch übergeordnet würde ich auch sagen, dass Klima und Wohnen oft nicht nur getrennt voneinander diskutiert werden, sondern sogar gegeneinander gestellt werden. Also dass entweder kann man Ziele der sozialen Wohnraumversorgung verfolgen oder eben eine Wärmewende. So wird das oft diskutiert. Wir denken, das ist Quatsch, das ist im Moment zwar so, aber das muss überhaupt nicht so sein, dass das so ist. Liegt an bestimmten politischen Regulierungen, auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Und wir sagen eben, wenn wir eine ökologische Transformation wollen im Wärmebereich, dann müssen wir eine Umverteilung nicht mehr von unten nach oben, sondern eben von oben nach unten damit verbinden. Und dann haben wir auch die Unterstützung der Leute, genau das zu tun. Und wissen zum Beispiel, dass Leute, die besonders geringes Einkommen haben, sehr viel mehr für das Heizen pro Quadratmeter ausgeben. Das liegt nicht daran, dass sie besonders einen verschwenderischen Lebensstil haben, natürlich, sondern einfach, dass sie in den schlecht isoliertesten Gebäuden leben und deswegen eben mehr heizen müssen und deswegen höhere Kosten haben. Sie leben aber andersrum wieder in sehr viel kleineren Wohnungen als Menschen mit hohem Einkommen, sodass Menschen mit hohem Einkommen am Ende natürlich trotzdem mehr Heizenergie verbrauchen und damit auch mehr zum Klimawandel beitragen. Also da gibt es ganz viele Überschneidung und all die müssen wir adressieren. Und Problem war, bevor es uns gab, aber dass es eben die Mietenbewegung, die sich mit der sozialen Frage beschäftigt, dass die sehr getrennt war von der Klimabewegung und außerdem sehr lokal orientiert war. Also es gibt ja kaum bundesweit agierende Akteure in der Mietenbewegung. Und auf der anderen Seite die Klimabewegung, die sich mit der ökologischen Frage auseinandersetzt, bisher sehr wenig zum Gebäudesektor gemacht hat, zumindest was so Basisbewegung angibt. Also auf der NGO-Ebene gibt es ja natürlich ganz fantastische Vertreterinnen, die dazu arbeiten, aber so Basisbewegung haben wir auch gemerkt, als wir das erste Mal mit so Klimagruppen ins Gespräch gekommen sind, dass es da gar nicht viel Wissen zu dem Thema einfach gab und da sich kaum Gruppen damit beschäftigt haben. Und das war eben die Idee, das sollte jetzt zusammenkommen, Mietenbewegung und Klimabewegung und eben in einer bundesweiten Kampagne, weil die zentralen rechtlichen Stellschrauben eben auch auf Bundesebene liegen. Und so haben wir 2023 diese Kampagne gegründet. Es gab so einen Gründungsworkshop, der von Movement Hub, glaube ich, organisiert war, wo viele Aktivistinnen aus der Klima- und Mietenbewegung organisiert haben. Und ein Ergebnis dieses Workshops war eben, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen so eine bundesweite Kampagne. Und es ist vor allem von mietenpolitischer Mietenbewegungsseite aber gar nicht vorstellbar, dass man das einfach so jetzt als Ehrenamtliche noch macht, weil in der Mietenbewegung gibt es eigentlich nur Ehrenamtliche. Ne? Und deswegen war die Idee, da hauptamtliche Stellen für zu schaffen. Und da haben wir dann einen Antrag geschrieben. Und so wurde dann, glaube ich, im Herbst 2023 diese Kampagne auch mit zwei bezahlten Stellen geboren. Und wir haben die ersten öffentlichen Stellungnahmen geschrieben. Noch, glaube ich, die allererste war noch unter dem Namen Mieterin for Future. Und und haben uns ausgetauscht.
Und in den Sprachnachrichten, die wir jetzt gerade zu Anfang gehört haben, da waren ja jetzt Leute, die zu ganz unterschiedlichen Themen arbeiten. Also da waren sowohl Leute, die zu Holz arbeiten, Leute, die zu Gas und Gasausstieg arbeiten, aber auch eben Leute, bei denen es eher um die energetische Sanierung geht. Erzähl doch nochmal, was sind so die Forderungen, die so das gemeinsame Dach eurer Kampagne vielleicht auch sind, unter denen sich die ganz unterschiedlichen Gruppen versammeln können?
Genau, ich glaube, der Eindruck ist richtig, dass wir so diese Kampagne so aus zwei Richtungen zusammengesetzt ist, die sich auch wieder auf diese zwei Elemente der Wärmewende, nämlich einerseits weg von den fossilen Heizenergien und andererseits energetische Modernisierung beziehen und eben die Klimabewegung, die eben stärker aus dieser Gegen-Gas-Richtung kommt, die sind bei uns vertreten. Und dann Leute, die eher aus der Mietenbewegung kommen und wo es eben, wenn dann um Kämpfe um energetische Modernisierung oder um Wohnkosten und so weiter geht. Und diese beiden Gruppen kommen quasi zusammen, auch mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen, ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und wir haben aber gemeinsam gesagt, beide Ziele sind eben wichtig. Wir brauchen den Ausstieg aus der fossilen Energie, was mit einem Umbau der Heizinfrastruktur einhergeht, was sehr viel Geld kostet. Und wir brauchen die energetische Modernisierung von den Gebäuden, was auch sehr viel Geld kostet. Und im Moment wird dieses Geld eben zumindest im Mietsektor fast ausschließlich von Mieterinnen getragen, teilweise von der öffentlichen Hand, aber das auch nur bei öffentlichen oder genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen, privaten Mietsektor tragen eigentlich Mieterinnen alleine diese Kosten. Also das ist sozusagen das zentrale Problem, was wir identifiziert haben, neben dem Ausstieg aus der fossilen Energie beim Heizen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen die Modernisierungsumlage abschaffen und die Kosten anders verteilen. Die Modernisierungsumlage ist quasi der Paragraph, der erlaubt, dass wohnwertsteigernde Merkmale auf die Miete umgelegt werden können. Also im Gegensatz zu einer Instandhaltung, ich habe auf einmal Schimmel in der Wohnung oder mein Klo funktioniert nicht mehr, das muss der Vermieter dann instand halten und das muss er aus den laufenden Mieteinnahmen tun. Gibt es eben Modernisierungen, die irgendwie so ein Upgrade der Wohnung sind, und die können auf die Miete umgelegt werden. Da kann also die Miete erhöht werden, auch jenseits sonstiger rechtlicher Mietpreisregulierung. Und energetische Modernisierung ist eben eine Form dieser Modernisierung. Und das führt zu sehr, sehr hohen Preisansprüngen, vor allem bei energetischer Modernisierung, weil das eben sehr, sehr teure Maßnahmen sind. Fassadendämmung, Strangsanierung, Fenstertausch und so weiter. Das ist alles sehr, sehr teuer. Da steigt die Miete sehr hoch.
Das heißt, da investiert ja dann letztendlich der Wohnungseigentümer in den Wert seiner Immobilie. Also je besser saniert, auch je besser energetisch saniert, desto wertvoller wird ja wahrscheinlich auch das einzelne Haus, die einzelne Wohnung. Aber er lässt sich das eben auch noch bezahlen von den MieterInnen, die ja von dieser Wertsteigerung dann aber gar nichts haben. Das ist ja schon, das ist praktisch die Ausgangssituation, die wir jetzt aktuell haben.
Genau, diese Kosten der Investition können zu 8% im Moment auf die Miete umgelegt werden. Also 8% der Kosten der Investitionen können jährlich umgelegt werden. Das kann zu 30%, 40%, 50% Mietsteigerung am Ende führen. Das heißt aber auch, nach 12 Jahren hat der Vermieter seine Investitionen eigentlich schon wieder zurückbezahlt bekommen von den Mieterinnen. Und ab dann, weil die Miete sinkt dann nicht wieder ab, das ist eine unendliche Mietsteigerung sozusagen, ab dann ist es reiner Profit, der hier erwirtschaftet wird. Und hier ist eben Wärmewende ganz eindeutig einfach eine weitere Profitgenerierung für Vermieter. Aber wir fordern nicht nur die Abschaffung der Modernisierungsumlage, weil das wäre sozusagen aus klimapolitischer Sicht natürlich zu kurz gegriffen, sondern wir fordern gleichzeitig beziehungsweise danach die Einführung einer Sanierungspflicht. Also zu sagen, es muss eben ein Mindestenergie Standard geben, den Häuser erreichen müssen, und alle Vermieter, die das nicht erfüllen, die müssen eben eine Strafe bezahlen. Es kommt uns im Wohnungsbereich so radikal vor, aber wenn wir über andere Bereiche des Eigentums reden, dann sind wir solche Eingriffe ja total gewohnt. Wenn mein Auto meine Abgasuntersuchung nicht besteht, dann darf ich das auch nicht mehr fahren, ja. Und so könnte man ja auch sagen, naja, wenn deine Wohnung halt diese Mindestenergieeffizienzstandard nicht erfüllt, dann darfst du das halt nicht vermieten oder musst eine Strafe bezahlen oder so. Genau. Und es ist insofern auch nicht so besonders radikal, dass die EU ja eigentlich genau sowas einführen wollte, nur unsere damalige Bundesbauministerin Klara Geiwitz von der SPD das dann verhindert hat, dass das so für den Wohngebäudebereich auch kommt. Also genau, und wir sind gar nicht so besonders radikal mit unseren Forderungen, aber das wollen wir. Und ganz wichtig ist uns auch noch eine vierte Forderung, nämlich, dass Mieterinnen mitbestimmen können. Und zwar nicht nur bei der Frage, ob energetisch modernisiert wird, weil da haben sie im Moment ja auch gar nichts zu melden, sondern auch bei der Frage, wie das vonstatten geht, weil das ist auch unsere Erfahrung im Mieterinnen-Organizing. Bei energetischer Modernisierung geht es nicht nur um die Mietsteigerung und die Angst, die Wohnung zu verlieren, sondern auch um den Prozess der Modernisierung, der oft überhaupt nicht sinnvoll organisiert ist, der ein wahnsinniger Eingriff ist in das Leben der Menschen und so weiter. Also das auch, und auch nicht zu vergessen, diese Mieterinnen haben sehr viel Wissen darum, wo es in ihren Häusern zieht und was man verbessern könnte, und darauf wird überhaupt nicht zurückgegriffen. Also das sind unsere vier zentralen Forderungen.
Ja, cool. Ich finde auch diese Sanierungspflicht irgendwie total interessant, gerade wenn man sich in Berlin umhört. Und wir hatten ja in der letzten Folge gerade Leute von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, auch im Podcast, die erzählt haben, wie manche der Siedlungen in Berlin auch einfach verwahrlosen, weil sich da die Vermieter nicht kümmern. Finde ich das eine total spannende Idee und Maßnahme irgendwie. Da kommen wir vielleicht am Ende des Gesprächs nochmal ein bisschen stärker drauf zu sprechen. Aber jetzt erstmal zu dir, Lisa. Von dir haben wir eigentlich noch gar nichts erfahren. Wie bist du denn jetzt eigentlich dazugekommen und wo bist du aktiv?
Ich war schon viele Jahre in der Mietenbewegung in Berlin aktiv, da die längste Zeit bei der Initiative Stadt von unten, und bin seit drei, vier Jahren aktiv bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen, und zwar in der Klima AG. Also auch Deutsche Wohnen und Co. enteignen sagt, das Klimathema ist ein sehr wichtiges in dem Bestand, der dann vergesellschaftet wird, aber natürlich auch darüber hinaus. Und auch wir haben uns sozusagen dem Thema eben Klima erstmal annähern müssen. Hauptsächlich am Anfang waren wir zumindest hauptsächlich Leute mit Hintergrund in der Mietenbewegung. Und genau, als Klima AG waren wir dann auch bei diesem Workshop von Movement Hub und haben dann die soziale Wärmewende quasi mitgegründet und uns dafür eingesetzt, dass es diese bezahlten Stellen gibt. Für mich war das Klimathema natürlich persönlich und politisch erstmal immer schon wichtig, und ich habe mich dem aber auch beruflich angenähert, weil ich Wissenschaftlerin bin und auch Wohnungsforscherin bin und einmal vor 2018 oder so einen kleinen Beitrag geschrieben habe, der hieß Wohnen in der Klimakrise. Und der war nur 3 Seiten lang, und dafür wurde ich aber so oft angefragt als Expertin für dieses Thema, dass ich gemerkt habe, oha, ja, okay, offensichtlich eine große Lücke, wenn ich jetzt als Expertin dafür gelte. Und deswegen beschäftige ich mich seitdem auch viel, viel mehr. Aber es ist auch sprechend, ne, dass sozusagen in einer Wohnungsforschung bis eigentlich auch bis vor wenigen Jahren gar nicht besonders stark thematisiert wird, dieses große weite Feld.
Ja, cool. Das ist von der Expertise werden wir auf jeden Fall noch profitieren im Gespräch, dass du dich schon so viel damit auseinandergesetzt hast. Jetzt nochmal zur sozialen Wärmewende. Also du hast ja erzählt, dass dann praktisch so ein bisschen auf Initiative auch das Movement Hubs hin, das ist so eine kleine NGO in Berlin, die Bewegungen sich vor allem dann sozusagen beschäftigt, Bewegungsakteure zu unterstützen und aber gelegentlich halt auch diese Verbindung zwischen verschiedenen Bewegungen aufzubauen und zu initiieren, so wie auch jetzt in diesem Fall der sozialen Wärmewende, dass dann die soziale Wärmewende gegründet wurde. Und vielleicht kannst du einfach nochmal ein bisschen sagen oder erzählen, gibt es so eine Strategie, die ihr verfolgt oder so zentrale Hebel, die ihr ausgemacht habt, um ja in diesem Bereich, der echt ganz schön viele strukturelle Probleme hat, also sozusagen MieterInnen für Klimafragen zu organisieren oder zu mobilisieren, ist jetzt gerade einfach wirklich unter den gegebenen Bedingungen und auch unter den gegebenen bis gesetzlichen Bedingungen total schwierig. Ich hatte auch meine Freundin in der Klimabewegung, als wir noch zur Kohle gearbeitet haben, die irgendwann meinte, ja, die Wärmewende ist eigentlich ein riesiges Problem, aber wir werden nicht anfangen, irgendwann ungehorsam Häuser zu dämmen. Also auch sozusagen so diese total große Fläche. Also man hat halt sozusagen nicht diesen einen Ort, wo man jetzt Aktionen machen kann, wiederum so aus Sicht der Klimabewegung, sondern es gibt halt irgendwie dieses Problem in der Fläche. Es betrifft super viele Leute direkt und halt mit diesen negativen Auswirkungen der Modernisierungsumlage. Also dass Leute tendenziell damit dann auch noch assoziieren, wenn energetisch saniert wird oder wenn der Wärmestandard verbessert wird, dann heißt es für sie unter Umständen, dass sie ihre Wohnung verlieren, was ja super krass ist und auf jeden Fall dem total entgegensteht, dass sich Leute irgendwie positiv dafür engagieren wollen. Wie geht ihr denn mit diesen vielen strukturellen Problemen um? Oder was sind vielleicht so zentrale Hebel, die ihr identifiziert habt, mit denen es doch funktionieren kann?
Genau, ich glaube, du hast schon die zentralen Probleme benannt. Für uns ist das ja auch ein neues Feld und wir testen da auch noch viel aus, was man überhaupt machen kann. Aber natürlich ist genau das die Schwierigkeit zu sagen, also wir werden nicht das schaffen, Mieterinnen für eine energetische Modernisierung zu organisieren, solange die rechtlichen Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Zumindest nicht im privaten Mietmarkt. Ne? Bei der Genossenschaft kann man das vielleicht tun, aber es ist jetzt ja auch nicht unser erstes Interesse, Genossenschaftsmieterinnen dazu zu organisieren. Was man noch verstehen muss, wie die Wärmewende aktuell politisch reguliert ist, ist, dass sie eben die Möglichkeiten bietet, weitere Profite zu machen für die Immobilienwirtschaft und für Energielieferanten natürlich sowieso. Und das Beispiel energetische Modernisierung haben wir schon besprochen. Dadurch, dass man so diskutiert wird, ja, soziale Ziele versus ökologische Ziele, treten dahinter eigentlich die Interessen derjenigen, die damit Profit machen, total zurück. Das ist ein sehr funktionaler Konflikt, der da aufgemacht wird, wo man eben dann gar nicht mehr über Eigentumsverhältnisse oder sowas spricht. Und das ist so ein bisschen das Ziel dieser Kampagne, das ist natürlich ein sehr abstraktes Ziel, aber das öffentlich zu machen und das zu thematisieren und das in den Mittelpunkt zu stellen und gleichzeitig eben am Alltag der Menschen anzusetzen, wo sie das ja spüren. Die Leute sind ja nicht doof, ja? Die merken das ja genau, dass genau das passiert. Und deswegen haben wir auch diese zwei Teile in der Kampagne, dass wir in der soziale Wärmewende, dass wir einerseits eben Organizing-Elemente haben und Gruppen, die stärker auf Organizing setzen und direkt bei den Mitmieterinnen gemeinsam zu Themen wie eben Contracting oder energetische Modernisierung oder Mängeln arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir Gruppen, die eher kampagnenförmig mit Aktionen oder Lobbyarbeit auf kommunaler Ebene arbeiten und da eben, ne, wo es dann stärker um Gasausstieg oder solche Sachen geht. Und in beiden Teilen versuchen wir aber sozusagen diese schwierigen gesetzlichen Rahmenbedingungen zu thematisieren und anzuprangern und so weiter. Und genau, wir wollen dann Narrativ entwickeln. Ich glaube, ne, man muss erstmal so sich überlegen, wie kann man über dieses Thema ein anderes Narrativ finden, was eben nicht sozial versus ökologisch ist. Und wie kann man das auch so formulieren, dass es unmittelbar anschlussfähig ist für Mieterinnen? Weil wenn wir über Wärmewende reden, in der Öffentlichkeit dann reden, wird eigentlich nie über Mieterinnen gesprochen, dann wird immer über die armen Hauseigentümerinnen gesprochen, die jetzt mit der Pistole in der Hand gezwungen werden, eine neue Heizung einzubauen. Und dieses Narrativ entwickeln haben wir zum Beispiel gemacht, indem wir gemeinsam zwischen den verschiedenen Gruppen so drei oder vier Botschaften entwickelt haben, große Wir-Botschaften, können wir auch noch drüber reden, was das ist, und die dann an Haustüren getestet haben. Also erstmal so, das war die Klima-Mieten-Interviews, haben wir das genannt, da ging es nicht um Organizing, aber wir haben an Haustüren eben diese Botschaften vorgelesen, die waren zum Thema Verantwortung von Vermieterinnen oder energetische Modernisierung oder Gasausstieg und so weiter und haben eben versucht, das so zu formulieren, dass es unmittelbar an der Erfahrung der Leute anknüpft. Und da war, haben wir schon auch gemerkt, die Leute sind überhaupt nicht Heizhammer-mäßig total ideologisiert, was das Thema angeht. Überhaupt nicht, sondern die waren ganz offen und die Mehrzahl würde immer sagen, ja klar, will ich eine energetische Modernisierung, bin ich voll dafür, weil Klima, aber auch natürlich, weil meine Heizkosten dann sinken und weil ich komfortabler leben kann, aber ich will es halt nicht bezahlen oder ich sehe es nicht ein, es zu bezahlen, warum, was ist dann nicht meine Verantwortung oder auch ich kann mir es halt nicht leisten oder beides. Ne? Und das war insofern sehr tief und genau, und daran arbeiten wir eben. Die zentralen Hebel liegen halt auf Bundesebene. Das ist Teil des Problems, dass wir eben mit dieser Vernetzung noch sehr am Anfang stehen und diese lokalen Initiativen haben. Und wie wir das jetzt auf Bundesebene übersetzt bekommen, also wie wir jetzt sozusagen es schaffen, da hochzuspringen und da unsere Forderungen auch sichtbar und hörbar zu machen, daran arbeiten wir aktuell.
Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und heute sprechen wir mit Lisa Vollmer darüber, wie die Mieten- und Klimabewegung zusammenarbeiten können, um eine soziale Wärmewende zu ermöglichen. Wenn du noch Menschen kennst, die sich auch für das Thema interessieren, die vielleicht in der Klima- oder in der Mietenbewegung aktiv sind und sich fragen, wie diese beiden Bewegungen eigentlich zusammenkommen können, dann schick ihnen doch jetzt diese Folge. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja,
Ja, das klingt ja super interessant. Einer der O-Töne aus jetzt den Sprachnachrichten ganz am Anfang, der noch so sehr bei mir auch hängen geblieben ist, war, dass es schon für jemanden, der aus der Klimabewegung kommt, irgendwie so ganz schön neu und zum Teil auch erstmal eine Hürde war, dann auf einmal an die Haustüren zu gehen und so sehr praktisch in Kontakt mit MieterInnen zu einem klimapolitischen Thema zu arbeiten, dass es eben was ganz anderes ist, als einen Tagebau zu besetzen oder so. Kannst du noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das bei euch war, die zwei unterschiedlichen Bewegungen, die ja so historisch lange getrennt voneinander liefen, auf der einen Seite die Klimabewegung, auf der anderen Seite die Mietenbewegung, die so zusammenzubringen? Also gab es da irgendwelche prägnanten Erlebnisse vielleicht auch für dich oder irgendwelche Geschichten, die sich so erzählt werden in der Kampagne Soziale Wärmewende, dass, was das so bedeutet?
Ja, vielleicht eine Anekdote, von der aus man dann noch mehr darüber reflektieren kann, ist, dass wir mal mit Soziale Wärmewende bei einem Workshop eingeladen waren. Ich weiß mal jetzt nicht mehr, ob es von Greenpeace oder einer anderen NGO waren. Und da gab es dann eben ein Panel unter ganz vielen Themen, waren dann irgendwie Gebäudebereich oder so. Und da haben wir dann halt vor allem über Mieterinnen gesprochen. Und irgendwann wurde klar, im Publikum sitzen so gut wie gar keine Mieterinnen. Also das ist nicht, also die ganz jungen Leute natürlich schon, aber die haben dann teilweise noch bei ihren Eltern gewohnt oder so, aber und deren Eltern sind aber Eigentümerinnen, ne? Also sozusagen diese, also das sagt was über den Klassenhintergrund dieser beiden Bewegungen, glaube ich, aus. Also das würde ich sagen, ist eine Herausforderung in der Zusammenarbeit, dass eine Mieterinnenbewegung, würde ich sagen, erstmal sozial diverser ist als eine Klimabewegung, sowohl was den Klassenhintergrund angeht, aber auch zum Beispiel was das Alter angeht. Die Mieterinnenbewegung ist sehr viel diverser, sind sehr viel Rentnerinnen aktiv. Die Klimabewegung ist sehr, sehr jung. Größtenteils zumindest. Und eben auch, was ich schon angesprochen habe, die politischen Erfahrungen und Strategien, die man eingesetzt hat, die sind natürlich ganz andere. Es ist jetzt ja nicht so, dass die Mietenbewegung seit Jahrzehnten Organizing macht, aber eben doch schon ein paar Jahre ist das eine wichtige Strategie und da hat man Erfahrungen gemacht. Und die Klimabewegung für diese ist ganz neu und die sind und entweder zivilen Ungehorsam zu machen oder Massendemonstrationen zu organisieren und dafür auch sehr viel mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist in der Klimabewegung ja auch überhaupt nicht der Fall. Ja. Und wenn ich natürlich das gewohnt bin, dass mir irgendwie mein Mikrofon vors Gesicht gehängt wird und ich dann aber Organizing machen soll, wo erstmal ein Dreivierteljahr gar nichts passiert und es auch überhaupt niemand interessiert, was ich da tue, dann ist es natürlich ist ein schwieriger Switch, das zu machen. Das ist, glaube ich, klar, und dann gibt es noch andere Unterschiede, wie, genau, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass in der Mietenbewegung eben eigentlich es gibt keine bezahlten Stellen. Ne? Es gibt sozusagen eine bundesweite Organisation, den Deutschen Mieterbund, und selbst da gibt es nicht viele bezahlte Stellen. Und in der Klimabewegung sieht es natürlich ganz anders aus. Und da kann man natürlich voneinander profitieren und dann diese unterschiedliche Orientierung der Mietenbewegung sehr, sehr lokal, aus meiner Perspektive auch viel zu lokal orientiert. Und dann die Klimabewegung, die eben aus dem Globalen kommt und natürlich auch im Lokalen irgendwie verankert ist, aber trotzdem ja, entstehen da auch einfach Reibungen und Spannungen, die aber ja auch alle total produktiv gewendet werden können. Und es ist nicht so, dass jetzt alle aus der Mieterinnenbewegung nicht diese in der Sprachnachricht erwähnten Hemmungen haben, an Haustüren zu klingeln. Das ist, glaube ich, für jeden erstmal eine Herausforderung, aber es ist auch zumindest für 98% der Leute, mit denen ich spreche, hinterher immer eine total positive Erfahrung und ganz horizonterweiternd. Und man ist immer erstaunt, dass doch einfach die meisten Leute sehr nett sind.
Cool. Ja, das finde ich auch irgendwie total spannend an dem Bündnis, dass ich den Eindruck jetzt schon hatte in den Sprachnachrichten auch, dass da Gruppen auch voneinander lernen. Also, dass auch vielleicht Gruppen, die eher aus der MieterInnenbewegung kommen, losgehen mit Organizing-Taktiken und dann andere Gruppen davon sozusagen irgendwie auch was lernen können oder dann sagen, die Strategie probieren wir auch mal aus. Ich komme ja eher aus der Klimabewegung. Vielleicht jetzt aber nochmal ein bisschen auf die lokale Ebene zu gucken, an der du aktiv bist. Du hast ja im Vorgespräch erzählt, dass ihr jetzt in Reinickendorf unterwegs seid und euch da entschieden habt, euch gegen einen Vermieter zu organisieren. Was passiert denn da gerade so oder was macht ihr da und warum habt ihr euch dazu entschieden?
Unser Organizing-Projekt ist jetzt bei Heimstaden, einem der Enteignungskandidaten in Berlin, in Reinickendorf, sozusagen einem nordwestlichen Außenbezirk eher. Das ist eine Siedlung aus den 20er Jahren, so ungefähr 300 Wohneinheiten, also jetzt nicht riesig, aber schon ein paar Wohnungen. Und die Bewohnerin ist so eine interessante Mischung aus Leuten, nämlich einerseits so viele Rentnerinnen, wir haben auch schon Leute aus dem Erstbezug, aus dem Erstbezug nicht, aber aus den 60ern und so getroffen, die deren Eltern dann auch schon da gewohnt haben und so, ne, also die sozusagen diese ganze Geschichte die kennen. Die, sozusagen davon gibt's einige und dann hatte Heimstaden und der Heimstaden hat ja Akelius übernommen, Akelius davor auch schon, haben so eine Vermietungsstrategie, wo sie explizit an Expats vermieten, also an Leute ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die zum Arbeiten nach Deutschland kommen, super unterschiedliche Hintergründe, aus Pakistan, aus Südamerika, aus Südosteuropa, wo auch immer, also ganz, ganz unterschiedlich, aber gemeinsam ist diesen Leuten, dass sie oft kein Deutsch können oder nur sehr wenig und dass sie auch gar keine Vertrautheit haben mit dem deutschen Mietrecht oder überhaupt mit der Existenz von Mietmärkten. Und das sozusagen, so interpretiert es auch der Berliner Mieterverein, ist eben eine explizite Strategie, um diese Mieterinnen eben dann da besonders hohe Mieten zu verlangen, weil die dann nicht wissen, dass es eine Mietpreisbremse gibt oder wenn sie davon wissen, sich auf gar keinen Fall trauen, die zu ziehen, weil sie denken, dass sie dann sofort gekündigt werden. Gleichzeitig haben wir viele befristete Mietverträge, was oft nicht legal ist, aber es eben auch gibt und was natürlich das Organizing auch sehr, sehr schwer macht, wenn Leute erstmal Angst haben, da nicht mehr wohnen zu dürfen, dann werden die sich halt auch nicht. Genau. Aber all das sind eigentlich nicht unsere Themen, sondern wir haben uns diese Siedlung ausgesucht, weil es da so viele Mängel gibt. Also es gibt da unglaublich viele Wasserrohrbrüche, undichte Fenster, undichte Dächer, Schimmel und so weiter. Das haben wir festgestellt, weil wir da diese Klimamieteninterviews, von denen ich vorhin erzählt habe, gemacht haben und eben da die Leute uns das an den Haustüren erzählt haben. Genau, und dann haben wir uns entschieden, okay, da wollen wir jetzt unser Organizing-Projekt machen. Einerseits, weil es eben diese Menge gibt und andererseits, weil wir ja Teil der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen sind und unser Ziel ist, beim nächsten Volksentscheid, nachdem wir dann wirklich vergesellschaften werden, auch bei jedem dieser Vermieter und in jedem Bezirk eine organisierte Mieterinnenschaft zu haben. Und wir tragen eben mit Reinickendorf und Heimstaden da was dazu bei. Also was hat das Ganze mit Klima zu tun? Kann man sich jetzt natürlich fragen. Ist einfach ein Mieterinnen-Organizing-Projekt und ja, ist es auch teilweise. Aber unsere Idee ist eben zu sagen, wenn wir nicht Leute direkt für energetische Modernisierung mobilisieren können, weil dann ihre Miete steigt, dann ist vielleicht der Umweg über solche Mängel nicht schlecht, weil Mängelbeseitigung fällt nicht unter energetische Modernisierung, sondern müssen eben aus den laufenden Mietkosten getan werden. Und eine Fensterabdichtung oder sogar ein Fenstertausch, ja, weil eigentlich sind diese Fenster so alt, dass man die gar nicht mehr reparieren kann, werden in diesem Fall wahrscheinlich zumindest zum großen Teil auch einfach Instandhaltung und keine energetischen Modernisierung. Und das ist die Idee. Das ist für uns auch ein Testballon, ne? Wir wissen nicht und wir werden auch am Ende nicht wirklich messen können, ob jetzt da so wahnsinnig viel Energie beigespart wurde. Aber das wollen wir eben herausfinden. Inwiefern führt es dazu?
Das ist ja auf jeden Fall schon mal, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass wenn dann Fenster ausgetauscht werden müssen und die so alt sind, dass dann ja man eigentlich automatisch schon bei einer besseren Wärmebilanz oder energetischen Bilanz landet, wenn das einfach neuere Fenster sind, die dann wahrscheinlich mindestens zwei, wenn nicht dreifach oder vierfach verglast sind. Das finde ich irgendwie auch interessant, dass ihr jetzt über diese Mängel geht. Wie waren denn eure Erfahrungen jetzt dabei, da die MieterInnen für dieses Wärmethema zu begeistern? Wir haben am Anfang drüber gesprochen, dass das eher vielleicht ein Angstthema ist, weil Leute Angst haben, dass ihre Mieten steigen.
Genau, wir sind auch jetzt nicht an die Haustüren gegangen und haben über Wärme direkt gesprochen oder haben die Klimafahne geschwenkt, sondern sind wirklich wir haben Anfang dieses Jahres, also Anfang 2025, eine erste Runde von Haustürgesprächen gemacht, um auch nochmal rauszufinden, was sind die Probleme der Leute und haben dann zu einer ersten Mieterinnenversammlung eingeladen und sind es relativ offen angegangen und haben dann gedacht, okay, dann besprechen wir mit den Mieterinnen zusammen, was wir jetzt gegen all diese Probleme tun wollen. Bei der zweiten Mieterinnenversammlung war dann fast niemand mehr da und bei der dritten gar niemand. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir haben die Leute total überfordert, die sind ja keine politischen Aktivistinnen, die wissen auch überhaupt nicht, was man dagegen tun soll, sonst hätten sie es ja wahrscheinlich schon längst ohne uns getan. Und deswegen haben wir dann jetzt Ende des Jahres einen neuen Versuch gestartet, wo wir das so ein bisschen mehr kuratiert haben und gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine kollektive Mängelanzeige, auch inspiriert von anderen Kampagnen, die es in Berlin jetzt schon gab, in der Weißen Siedlung in Neukölln zum Beispiel oder im Rollbergviertel. Bei einem landeseigenen Wohnungsunternehmen wird es auch gemacht, dass man eben sagt, man stellt kollektiv Mängelanzeigen. Nun kann man sich ja im deutschen Mietrecht nicht wirklich kollektivieren, deswegen ist es mehr so eine, sagen wir das halt, dass es kollektiv ist, muss schon jeder seine eigene Mängelanzeige stellen, aber wir machen das gemeinsam gleichzeitig, wir schreiben da auch einen Namen einer Initiative drauf und Wir machen das sozusagen in vorgefertigten Formularen, dass die Textblöcke eben alle gleich sind. Und wenn es eben in einem Haus mehrere, immer den gleichen Mängel, dann steht da auch genau das Gleiche und es ist die gleiche Frist und so weiter. Also dass man einfach sozusagen kollektiv auch auftritt, wenn auch der juristische Prozess sozusagen immer ein Einzelner ist. Und das haben wir beschlossen zu machen. Dann haben wir eine sehr konzentrierte Haustürgesprächswoche gemacht, wo wir an 7 Werktagen hintereinander jeweils von 18 bis 20 Uhr an den Türen waren mit jeweils 3, 4, 5, 6 Leuten in 2er-Teams und die Leute zu so einer Versammlung eingeladen haben, wo wir auch schon gesagt haben, da wollen wir dann diese Gemängelanzeigen zusammen machen. Und dann hatten wir auch die erste Mieterinnenversammlung dort vor ein paar Wochen und das war sehr erfolgreich. Wir haben da insgesamt 10 Mängelanzeigen ausfüllen können, wo die Leute unterschrieben haben, was mich auch wirklich erstaunt hat. Wir waren uns sehr unsicher, ob Leute, die uns überhaupt nicht kennen, dann so ein juristisches Dokument unterschreiben und das wir dann und uns dann abschicken lassen. Ja, also wir haben das eingesammelt und dann per Einschreiben abgeschickt und es hat aber sehr gut funktioniert und jetzt genau, wir hatten dann einen Anwalt auch dabei, der dann da auch nochmal das berichtet hat, wie das eben ist mit Mängelanzeigen und wie man da vorgehen kann und so weiter. Jetzt soll es weitergehen. Also wir wollen nächstes Jahr die zweite Mieterinnenversammlung machen und dafür nochmal neue Leute einladen und natürlich die schon da waren und dann eben schauen, die Frist ist jetzt genau vor 3 Tagen verstrichen, wann diese Mängel beseitigt werden konnten. Bei 1, 2 Mieterinnen hat sich Heimstaden offenbar gemeldet und was gemacht, aber es waren dann eher die, wo es darum ging, nochmal irgendwo drüber zu streichen, aber bei den strukturellen Sachen ist so unseres Wissens nach nichts passiert und jetzt ist eben bei der nächsten Mieterinnenversammlung wollen wir einerseits besprechen, wie es weitergeht. Wollen wir jetzt, die beiden Möglichkeiten, die man hat, wäre jetzt eben eine Anzeige, eine Klage auf Mängelbeseitigung zu erheben oder die Miete zu mindern. Die Empfehlung von dem Anwalt war bisher eher so eine Klage zu machen und der war sehr, sehr positiv, meinte, ja, das ist ja überhaupt kein Problem, da braucht man eigentlich auch überhaupt keine Rechtsschutzversicherung zu, weil das ist ja immer ganz klar, es gibt halt diesen Mangel und der darf nicht sein und dann muss der halt beseitigt werden. Wir sehen das so ein bisschen schwieriger, weil unsere Erfahrung im Mieterinnen-Organizing zeigt natürlich auch, dass die Leute trotzdem einfach immer Angst haben. Leute haben immer Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Sie haben immer Angst, von ihrem Vermieter schikaniert zu werden. Und es sind ja auch keine komplett unberechtigten Ängste. Und deswegen ist so ein Schritt dann natürlich zu klagen nicht so leicht. Und dafür wollen wir Leute motivieren. Und gleichzeitig wollen wir aber darauf achten, dass das eben nicht so in so eine rein juristische Logik abgleitet und wir jetzt nur noch auf diesen juristischen Weg gehen, weil unser Argument ist ja gerade zu sagen, naja, die bestehenden Gesetze sind halt nicht ausreichend und den müssen wir ändern und dann kann man nicht dabei bleiben und deswegen soll es in der nächsten Versammlung dann auch stärker darum gehen, wie wir vielleicht Öffentlichkeitsarbeit machen, ob wir eben diese Zustände in der Siedlung öffentlich skandalisieren wollen, ob wir die Presse einladen wollen, ob wir lokale Politikerinnen einladen wollen und so weiter, ob wir das eben genau auch versuchen, so Druck auf den Mieter auszuüben, dass wirklich was passiert. Und bei dieser ersten Mieterinnenversammlung war es auch schon so, ohne dass wir das Thema Klima oder Energie oder Wärme oder so angesprochen haben, dass die Mieterinnen ganz von selber gesagt haben, ja, eigentlich muss man das energetisch modernisieren. Eigentlich bringt es überhaupt nichts, diese Fenster abzudichten. Eigentlich muss man nicht nur die Fenster austauschen, sondern eigentlich muss man auch die Fassade dämmen, weil sonst hat man immer noch da irgendwelche Kältebrücken und so weiter. Und das heißt, ne, wieder die Leute wissen das, die Leute wollen das. Ob sie dann wissen, dass dadurch ihre Miete steigt, ist nochmal eine andere Frage oder mit was das einhergeht. Aber trotzdem, man muss nicht irgendwie dieses Klimathema da mit dem Hammer reinbringen, sondern es ist da und Leute wissen das und wollen das auch. Man muss nur irgendwie einen Weg finden, wie man das tatsächlich auch umsetzen kann, ohne dass die Leute ihr Zuhause verlieren.
Voll interessant. Ich kann mir das irgendwie gut vorstellen, weil ich finde tatsächlich, das merkt man ja auch sofort, wenn man in einer Wohnung wohnt und sowohl wenn es im Sommer total heiß wird, als auch wenn es im Winter total kalt wird oder man merkt, man muss total viel heizen und man kennt ja Leute, bei denen das anders ist, dann ja merkt man ja, dass man irgendwie sozusagen ein Wärmeproblem in der Wohnung hat und das würde das ja sicherlich auch sehr gerne beheben. Und ich finde den Gedanken auch spannend, dann halt sozusagen jetzt die Brücke zu schlagen, halt nochmal auch in die politische Öffentlichkeit, weil man dann ja sozusagen tatsächlich das irgendwie auch kampagnentechnisch nutzen kann, dass man da mit so vielen Menschen in Kontakt ist, die gerade wirklich betroffen sind, dafür Druck aufzubauen, dass sozusagen die Leute, die politischen Regeln machen, die halt ändern müssen.
Genau, das ist natürlich der Wunsch, das zu tun, aber das kann man Leuten jetzt ja auch nicht bei der ersten Mieterinnenversammlung sozusagen überhelfen, weil die Leute sind nicht da, weil sie Politik machen wollen. Die Leute sind da, weil in ihrem Alltag was gar nicht funktioniert. Und das ist dann schon auch ein Weg, dahin zu kommen, zu sagen, ich bin jetzt auch bereit, auch nur mit dem Lokalteil der Lokalpresse zu sprechen oder so. Das ist vielleicht dieser Unterschied der Erfahrung aus Mieten- und Klimabewegung. Da muss man halt erstmal 1,5 Jahre Arbeit reinstecken und dann dabei da zu sein und zu sagen, jetzt können wir das öffentlich wirklich zeigen, dass hier diese betroffenen Leute sind und dass es nicht irgendwie Einzelfälle sind und so weiter. Das ist eben sehr viel Aufbauarbeit, die sehr viel Ressourcen kostet, sehr viel Man- and Women-Power und auch sehr viel gedankliche Arbeit, die da reinfließt.
Ja, zu all dem kommt ja jetzt auch noch dazu, Lisa, was du erzählt hattest, dass in der Siedlung, in der ihr aktiv seid, die MieterInnen eben so super divers sind und es sowohl diese Leute gibt, die da seit den 60er Jahren wohnen und deren Eltern vielleicht im Erstbezug schon dort zu Hause waren, und diesen Expats, die ja für Berlin auch ja irgendwie auch typisch sind und die aber sehr andere Lebensrealitäten haben, sehr andere ja Kultur und manchmal es noch nicht mal eine gemeinsame Sprache gibt jetzt vielleicht zwischen den Alteingesessenen und denen, die neu dazugekommen sind. Wie geht ihr denn da mit um, wenn ihr dann versucht, diese Leute alle miteinander zu organisieren? Das klingt ja irgendwie nach einem ziemlichen Wagnis erstmal auch.
Auf jeden Fall, das war auch was wir am Anfang überlegt haben, ist das vielleicht sozusagen zu viel Herausforderungen, die wir uns da nehmen, sozusagen eher eine periphere Lage in Berlin, wo es jetzt ist auch eine Herausforderung nicht ganz leicht ist, wenn man so Haustürgespräche macht, Leute dafür zu mobilisieren, da hinzukommen, ist eben nicht in Kreuzberg oder auch nicht im Wedding, sondern muss nochmal ein paar U-Bahn-Stationen weiterfahren. Und dann diese Herausforderung, die einfach für das Organizing selber eine große ist. Wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir müssen das halt zweisprachig machen. Das ist wiederum ein Vorteil mit diesen Expats, ne, weil die sind ja größtenteils zum Arbeiten nach Berlin gekommen und dieses Arbeiten findet halt auf Englisch statt. Das heißt, viele von diesen Leuten können Englisch und dann haben wir zumindest eine Sprache, die irgendwie, also Deutsch und Englisch, die irgendwie vereint und nicht 17 Sprachen und man kann sich gar nicht mehr verstehen. Und deswegen haben wir von Anfang an eben jede Kommunikation auf Deutsch und Englisch gemacht. Wir hatten unsere Haustür-Gesprächsleitfäden auf Deutsch und auf Englisch. Wir haben in der WhatsApp-Gruppe, die wir haben, schreiben wir mal alles auf Deutsch und auf Englisch. Auf den Versammlungen haben wir Flüsterübersetzungen gemacht. Die wurden, also es war mal nötig und mal nicht, ne? Waren auch mal keine Leute da, die Leute konnten dann doch Deutsch. Genau. Aber die größte Herausforderung, glaube ich, ist gar nicht die Sprache. Das ist eine große Herausforderung, aber damit kann man umgehen. Viel schwieriger scheint mir diese, was ich erwähnt habe, dieses Nichtwissen um deutsches Mietrecht und diese Angst zu sein. Also wir haben auch mehrfach Situationen gehabt, wo man klingelt und die Leute offensichtlich Angst vor uns haben, also gar nicht einschätzen können, wer wir sind und denken, oh Gott, die sind vom Vermieter oder so und dann, nein, alles, ne, wenn man fragt, gibt's Probleme? Nein, es gibt überhaupt keine Probleme. Es gibt überhaupt keine Probleme und merkt, die Leute haben Angst. Also offensichtlich gibt's Probleme, aber die sagen das nicht, weil sie denken, was, keine Ahnung, passiert, wenn ich jetzt sage, dass es Probleme gibt. Also damit, ne, damit muss man auch umgehen und das schafft man dann natürlich nicht. Also ne, das zumindest ist es nicht der erste Schritt, jetzt da anzusetzen und zu sagen, jetzt die müssen wir jetzt als allererste organisieren. Also ist ja auch eine Erfahrung des Mieterinnen-Organizing, dass die Leute in den aller prekärsten Lagen, das funktioniert nicht. Ne, die haben keine Kapazitäten, um irgendwas kollektiv zu machen. Die müssen einfach nur erstmal ihren Arsch retten. Und wenn sie dafür Hilfe bekommen, ja, aber nicht sozusagen selten jetzt in so einer Art und Weise, die dann so einem langfristigen Organizing dazu passt. Also genau, wir haben versucht, mit dieser Angst und mit diesem Unwissen um deutschen Mietrecht eben damit umzugehen und zu sagen, okay, wir laden uns halt zu der ersten Versammlung einen Anwalt ein. Da haben wir lange mit gehadert, weil wir auch eben nicht wollten, dass es so diese ganz doll juristischen Drall kriegt. Aber wir dachten, okay, das ist dann auch so eine Autoritätsperson, ne? Und der strahlt es dann, also er hat das Gleiche erzählt, was wir auch erzählt haben, aber es ist aber halt was anderes, wenn es ein Anwalt erzählt, der dazu auch berät und seit Jahren und so weiter. Deswegen, genau, das ist so eine Herausforderung. Und dann ist natürlich das Thema Rassismus auch einfach da. Also Menschen, wenn man an Haustüren klingelt und ganz sozusagen alle den Durchschnitt einer Bewohnerinnenschaft einer Siedlung organisiert, dann sind da halt auch rassistische Menschen dabei. Und damit muss man auch umgehen.
Wie geht ihr damit um?
Wir haben sozusagen eine Etikette, die das auch umfassen, die wir dann am Anfang immer sagen oder auch aufgeschrieben irgendwo aufhängen, wo drin steht, wir sind ein Raum ohne Diskriminierung, wir wollen nicht so. Das heißt aber nicht, dass das nicht passiert. Das heißt vor allem auch nicht, dass das im Zweiergespräch nicht passiert. Wir projizieren das jetzt nicht im Sinne von, dass man dann, also wenn es jetzt im großen Runde passiert, dann geht man natürlich dazwischen und sagt, nee, das ist jetzt nicht der Raum dafür oder das, wir haben ja vereinbart, hier nicht so zu sprechen. Wenn es was ja öfters vorkommt, dass man es dann im Zweiergespräch hat, ist eher zu sagen, dass also sich jetzt damit auseinanderzusetzen, wenn man gerade bei der ersten Mieterinnenversammlung ist, dann vielleicht eher zu sagen, in Zukunft zu sagen, das ist eine Person, die wir nicht so zentral mehr einladen oder das ist für uns keine der Kern, die im Kernteam dabei sein kann, weil wir wollen ja alle hier organisieren. So. Aber ist also das ist bestimmt nicht der Weisheit letzter Schluss und wir sind da auch am Lernen. Aber genau, und ich glaube, man muss auch, also oft genau hinhören, ja, wenn Leute erstmal sagen, ja, meine Nachbarn können kein Deutsch, ist für mich jetzt, also kann man sich fragen, ist das schon eine rassistische Äußerung? Also natürlich gehen bei einem als Linken dann sofort alle Antennen los, man denkt so, oh mein Gott, was wird die Person als nächstes sagen? Aber es ist auch erstmal eine Tatsachenbeschreibung und es ist auch eine Schwierigkeit, die Leute haben, ja, wenn sie wollen, ein Mieter hat jetzt zum Beispiel gerade in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass ihre Haustür immer offen ist und dass deswegen oft Leute in Haustür kommen und dort Fäkalien hinterlassen, haben wir geschrieben, ja, cool, klingel noch mal bei den Nachbarn um, gemeinsam bei der Hausverwaltung sagen, nee, meine Nachbarn, das kann ich nicht mit denen machen. Die können alle kein Deutsch. Und ich so, ja, genau, aber es ist auch faktisch ein Problem für ihn, dass das so ist, dass die Leute das halt sich nicht trauen und nicht kommunizieren können und so weiter. Also nicht hinter jeder dieser Äußerung steckt ja auch eine rassistische Einstellung, aber hinter vielen anderen natürlich auch eindeutig und damit muss man dann irgendwie umgehen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie auch viel Feingefühl braucht, dass man das dann irgendwie selber auch differenzieren kann und halt vielleicht dann aus den eigenen Reflexen irgendwie sozusagen auch rauskommt, als linke Aktivistin oder Aktivist, die da selber vielleicht schon sich beschäftigt hat oder so, dass man da trotzdem erstmal offen bleibt und erst nochmal genau hinhört, was die Person jetzt eigentlich gerade gesagt hat und was sie vielleicht auch damit meinte, auch wenn sie es vielleicht auch mal ein bisschen ungeschickt gesagt hat oder mit Zwischentönen, die man eigentlich lieber nicht hören würde.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun Podcast. Wir sprechen einmal im Monat werbefrei, unabhängig und für alle mit Aktivistinnen über aktuelle Kampagnen und Bewegungen. Das können wir nur dank unserer Fördermitglieder, die uns mit einem regelmäßigen Beitrag unterstützen. Schon ab 3 Euro im Monat bist du dabei und machst damit die Arbeit von Was tun und auch von dem Dissens Podcast im Doppelpack möglich. Jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Du hast ja am Anfang von diesen Klimamieten-Interviews erzählt und da wollte ich jetzt noch mal ein bisschen zum Ende von diesem Organizing-Blog drauf eingehen. Du hast ja erzählt, dass ihr das gemacht habt, so ein bisschen mit der Problematik, dass es total schwer ist, ein positives Narrativ zur Wärmewende zu entwickeln für die MieterInnen. Erzähl doch mal, wie ihr darauf gekommen seid, diese Interviews zu machen und was ihr da genau gemacht habt.
Ja, der Ausgangspunkt war eben zu sehen, dass es große, große Unsicherheit gab bei den und Angst, an die Türen zu gehen und Klimathemen anzusprechen. Ne? Wir haben zwar immer alle von Anfang an gesagt, wir gehen da nicht hin und schwenken als allererstes die Klimafahne und sagen, wir sind Klimaaktivisten, wir wollen, sondern dass wir immer bei den Leuten ansetzen. Aber es gab eben große Unsicherheit, wie man das überhaupt machen kann.
Ding Dong, Herr Habeck ist da mit dem Heizhammer. Darf ich mal rein in den Heizungskeller?
Ganz genau. Das war die Angst. Das war nicht die Erfahrung, aber so war unsere Imagination, dass das genau so passiert. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir formulieren so Narrative und das eben nach dieser Methode, nach diesem großen Wir-Methode, die ist, glaube ich, aus den USA importiert, wurde aber auch in Deutschland, DWE hat auch ein Video gemacht, das so funktioniert, das kann man ganz gut sehen und andere Kampagnen der Linken, glaube ich, auch. Und die Idee ist eben, dass man mit einem großen Wir auch gegen so spalterische Erzählungen angeht, ne, und immer beginnt damit zu sagen, wir sind ein großes Teil, von dem wir, unsere Gesellschaft ist, wir haben ein gemeinsames Problem. Und dann dieses Problem beschreibt, aber auch die Verursacher dieses Problems und dann am Ende eben endet damit, wie was die Lösung ist, also wie man jetzt, also ein Aufruf zum Kampf sozusagen und ein Aufruf zu einer Lösung. Ich kann gerne mal eine so eine Botschaft vorlesen, wenn ihr wollt. Genau, das wäre jetzt die Botschaft Nummer 3, Sanierung ohne steigende Mieten. Egal, ob unsere Eltern aus Bottrop, Damaskus oder Kiew kommen, wir alle brauchen Wohnungen, die uns im Sommer vor Hitze schützen und in denen wir es im Winter warm haben, ohne Energie zu verschwenden. Das war jetzt also der erste Teil mit dem großen Wir und der gemeinsamen Imagination. Doch leider sind unsere Häuser in schlechtem Zustand. Die Fenster sind kaputt, die Wände nicht gut gedämmt, die Fassaden bröckeln. Wir heizen zum Fenster raus. Aber wenn wir fordern, dass sie modernisiert werden, riskieren wir eine dauerhafte Mieterhöhung. Warum? Weil die Gesetze es erlauben. Marco Buschmann, ist schon ein bisschen her, ist Justizminister und könnte die Gesetze ändern, aber er weigert sich. Das ist der Teil der Problembeschreibung und der Schuld, also sozusagen der Problemursache. So kann es nicht weitergehen. Wir tun uns zusammen, damit die Regierung bessere Gesetze erlässt. Die Vermieter müssen unsere Häuser sinnvoll modernisieren, ohne dass unsere Miete steigt, damit wir alle warm und gesund wohnen können. Ja, und unsere Erfahrung mit dieser und den anderen Botschaften, die wir getestet haben, war eigentlich sehr positiv, bis auf diesen sehr persönlichen Bezug zu einzelnen Politikerinnen, dass die daran schuld seien. Das schien so ein Unterschied zwischen deutschen und US-amerikanischem Kontext zu sein, dass es in Deutschland gar nicht funktioniert. Nicht, weil die Leute nicht wissen, wer Marco Buschmann ist, auch das wäre entschuldbar, sondern weil sie einfach, glaube ich, das denen zu unkomplex ist und denken so, hä, nee, das ist doch nicht eine, die Schuld von einem Politiker oder so. Also das haben wir gemerkt, das funktioniert im Messaging irgendwie nicht. Was wir auch gemerkt haben, ist, dass die absolut überwiegende Zahl der Leute überhaupt keine Ahnung hat, wie bei ihnen geheizt wird, was es für eine Heizform gibt. Also wir haben noch sehr viel Fragen auch rundherum gestellt, noch nach sonstigen politischen Einstellungen und so weiter. Es war sehr interessant. Und das war auf jeden Fall auch im Gegensatz zu dieser, weil du es von den Heizern mal angesprochen hast, zu dieser Debatte, wo es geschafft wurde, auf der Frage des Heizens eine identitäre Frage zu machen und einen Wertekonflikt zu stilisieren, haben wir festgestellt, das ist so, also die Leute wissen noch nicht mal, wie bei ihnen geheizt wird. Das ist überhaupt nicht so. Das ist eine öffentliche Kampagne, die sehr gut funktioniert hat und die von den Medien stark aufgegriffen wurde, aber jetzt zumindest im Gespräch mit den Mieterinnen in diesen Großwohnsiedlungen, die waren jetzt in vielen deutschen Städten unterwegs, war das überhaupt nicht der Fall. Also die Leute sind da überhaupt nicht ideologisiert, was dieses Thema angeht, sondern es war eher so, wäre ja schon interessant, sich mal damit zu beschäftigen. Also eher ein krasses Unwissen, was natürlich auch ein Problem ist in diesem Narrativ, ne, weil es sozusagen Thema ist, das technisch komplex ist. Man muss irgendwie technisch was wissen, ist politisch sehr komplex, weil verschiedene Ebenen sind damit befasst, verschiedene Gesetze haben da was mit zu tun und dann ist es eben sozial sehr komplex und es entstehen sehr, sehr hohe Kosten dadurch. Also, und das ist die Herausforderung, aber nicht, dass Leute so identifiziert mit ihrer Heizung sind, dass sie die auf gar keinen Fall rausgerissen wissen wollen.
Vielleicht war das auch eher die Angst der Eigenheimbesitzer, die da politisch mobilisiert wurde, weil die ja dann auch viel mehr die Leute waren, die so wissen, okay, und jetzt muss ich da irgendwie viel Geld investieren. Auch wenn das theoretisch für die MieterInnen ja auch gilt, wie wir jetzt praktisch auch ja gelernt haben im Gespräch mit dir, dass die Kosten dann viel zu häufig eben auch umgelegt werden dürfen. Aber so im Selbstverständnis ist es vielleicht erstmal noch nicht so vorhanden, dass das dann automatisch auch die Kosten sind, die man dann selber zu tragen hat. Aber ich fand auch den Punkt jetzt nochmal sehr interessant von dir, dass eure Erfahrung war, dass so diese Schuldigen zu benennen zum Teil auch gar nicht so anschlussfähig war für die Leute, weil sonst sagt man ja immer, man braucht das auch ein bisschen, die Zuspitzung, damit es auch nicht einfach so eine Verantwortungsdiffusion gibt und am Ende niemand mehr zuständig ist für das Problem, was es nun mal gibt. Aber da hattet ihr das Gefühl, dass es so vielleicht sogar eher ein bisschen kontraproduktiv war?
Also ich glaube, eine Schuldigen benennen ja, aber nicht so auf eine Person zugespitzt. Oder vielleicht sagt es auch nur was über die Debatte aus, dass es eben nicht, also ne, dass sozusagen das so komplex ist oder so wenig durchdrungen wird, dass man gar nicht in der Lage ist, den Finger so in eine Richtung zu lenken und dass man es, ich sag nicht, dass man es sich vielleicht doch mehr noch tun sollte, aber zumindest hat es nicht funktioniert. Wenn man gefragt hat, was hat sie irritiert, dann wurde eigentlich immer das gesagt. So. Und das war jetzt nicht nur bei Marco Buschmann, bei den anderen Botschaften waren dann noch andere Namen und andere Parteien auch dabei und so. Das schien irgendwie nicht so gut anzukommen.
Spannend. Und erzähl noch mal ein bisschen, wie ihr das dann gemacht habt. Also ihr seid dann, an wie viele Türen seid ihr so gegangen und habt das ausprobiert? Und habt ihr es deutschlandweit gemacht oder war das vor allem in Berlin erstmal?
Ja, wir haben über 150 Interviews in 7 Städten in Deutschland geführt, auch bei unterschiedlichen Vermietertypen. Das war uns auch nochmal wichtig, das zu unterscheiden. Sind das irgendwie Großkonzerne, die öffentliche Wohnungsunternehmen oder private Kleinvermieter? Genau, und das haben dann eben diese Gruppen von Soziale Wärmewende haben das durchgeführt, wir als Klima AG in Berlin. Wir haben dazu eingeladen auch Leute aus der Klimabewegung. Das hat immer sehr gut funktioniert. Da waren dann Leute von Extinction Rebellion oder Fridays for Future oder so dabei, die auch teilweise jetzt noch bei unserem Organizing-Projekt in Reinickendorf mitgebracht haben. So, also das war auch so ein bisschen wie bei so einer guten Kampagnenarbeit das halt typisch ist, hatte dieser Teil der Kampagne mehrere Funktionen, nämlich einerseits diese Botschaften zu testen und andererseits diese Ortsgruppen überhaupt aufzubauen und auch als Startschuss für Organizing-Projekte zu dienen. Also diese Haustürgespräche schon mal zu üben, ohne dass man direkt danach ins Organizing starten muss. Und das hat bei uns ja auch sehr gut funktioniert. Wir haben ja dann in genau einer dieser Siedlungen dieses Organizing-Projekt auch gestartet. Genau, in den Haustüren haben wir einige Fragen zur Wohnsituation gestellt und dann diese Botschaften vorgelesen, in den drei Teilen unterteilt und jeweils gefragt, ob es verständlich war und auch, ob es anschlussfähig war. Es war anders formuliert, aber irgendwie diese beiden Inhalte haben wir abgefragt. Und dann hinterher haben wir auch noch so allgemein politische Einstellung auch zum Thema Klimawandel und so zum Beispiel oder auch, aber auch zum Thema Ungleichheit und so abgefragt. Das ist natürlich überhaupt kein quantitatives Forschungsprojekt. Ne? Also wir haben, das ist nicht repräsentativ, was wir da gemacht haben. Und natürlich haben uns auch nur bestimmte Leute die Tür aufgemacht oder wollten dann mit uns reden und so weiter. Also diesen Anspruch können wir gar nicht erheben, dass da irgendwie repräsentative Ergebnisse bei rausgekommen sind, aber wir können bei diesen 154 Leuten, mit denen wir gesprochen haben, eben sagen, dass der sehr groß überwiegende Teil der Leute zum Beispiel sagt, ja, ich möchte gerne, dass meine Wohnung energetisch modernisiert wird, aber wiederum der allergrößte Teil dieser Leute natürlich sagt, aber ich möchte bitte nicht dafür bezahlen. Aber auch ein Anteil sagt, ja, ich finde es okay, wenn meine Miete da im Verhältnis so ein bisschen steigt, aber meine Nebenkosten sinken dadurch ja. Also auch das sagen Leute, ne? Und sagen, ja, na klar, ich kann auch was dafür bezahlen, aber ich will eben nicht alleine diese Kosten stemmen, wie es im Moment ist.
Ja, ich fand es ganz interessant. Es gibt ja diesen einen, ja, recht bekannten Soziologen, Steffen Mau, der spricht ja von der Klimafrage als einen Klassenkampf im Werden, bei dem praktisch noch nicht ganz entschieden ist, in welche Richtung es geht. Also ob sich praktisch die klimapolitischen Anliegen verbinden mit den Interessen einer vielleicht auch weniger privilegierten Klasse gegen das Kapital, wäre das ja da so ungefähr, so wie ihr das auch wendet oder wie sich das bei euch anhört. Oder ob es ja so eine Art Bündnis gibt zwischen Kapitalinteressen und den Interessen der weniger gut betuchten Klassen, die sich verbünden gegen jegliche Form von Klimaanliegen. Und auch da sieht man ja schon so gewisse Konturen von so einem politischen Projekt, jetzt auch gerade aktuell im Diskurs, wenn diese Themen so stark gegeneinander gestellt werden. Und da finde ich irgendwie das bei euch sehr interessant, weil es wird ja jetzt praktisch aktuell ist die Situation ja im Diskurs auch so ein Stück weit so, dass wenn man diese Umfragen hat zu den größten Problemen in Deutschland, wo das so abgefragt wird, unterschiedliche Items, dass da immer noch eine hohe Zustimmung dazu gibt, dass Klimaschutz wichtig ist und dass die Klimakrise eine ernstzunehmende Gefahr ist. Aber dann auf dieser Umsetzungsebene gibt es dann halt oft die Akzeptanzprobleme. Also da gibt es dann die ganzen unterschiedlichen Anspruchsgruppen, seien es die AutofahrerInnen, die sagen, ja, Klimaschutz ja, aber nicht auf unseren Nacken. Dann gibt es die Industrie, die sagt, Klimaschutz natürlich, aber es darf nicht, unsere Energie darf nicht teurer werden. Und so zerbröselt die Zustimmung zum Klimaschutz dann allzu oft. Und da wäre jetzt vielleicht zum Ende unseres Gesprächs nochmal interessant, Lisa, was du denkst, was können denn andere Kampagnen, andere politische Initiativen, die eben auch mit diesem Akzeptanzproblem zu kämpfen haben, was können die von euch lernen? Was können die von der sozialen Wärmewende mitnehmen?
Ja, um vielleicht erst auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, ich würde zu der Steffen Mauschen These, würde ich vielleicht daran anschließend sagen, dass ein fast genauso bekannter Historiker, Ralf Hofreuge, gerade in seinem neuen Buch Das laute Berlin über die Entstehung von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, schreibt, dass eigentlich das Feld Wohnen das einzige ist, wo Linke gerade Gewinne einfahren können, ja. Und deswegen ist ja vielleicht auch die Verbindung von Thema Wohnen und Klima so vielversprechend. Und deswegen gibt es auch so viele Klimaaktivistinnen, die sich da hinwenden und denken, oh ja, da kann ich was Neues lernen, da sehe ich ein Potenzial, da auch was anders zu machen. Und das zeigt sich vielleicht auch in unseren Interviews, dass da eben diese Ideologisierung noch nicht so stark oder dieser Kulturkampf nicht so stark da ist und es deswegen diese Chance gibt, dieses Feld noch in dieser Art und Weise zu bearbeiten, dass man es eben auf links wendet. Was können die Leute von uns lernen? Das fände ich ein bisschen anmaßend, als kleine, relativ neue Kampagne da jetzt einen großen Rundumschlag zu machen, aber ich möchte auf diese Problematik mit diesem Akzeptanzproblem eingehen. Ja, die Leute befürchten ja nicht nur, dass sie dadurch Verluste erleiden, sondern im Bereich der Wärmewende ist das ja auch einfach so. Das ist ja nicht eingebildet, sondern die energetische Modernisierung führt zu Mietsteigerung und Verdrängung. Der Umbau der Wärmeinfrastruktur sollen auf die Verbraucherin umgelegt werden. Dafür machen die großen Energieverbände und Immobilienlobbyverbände gerade massiv Lobbyarbeit. Es gibt gerade eine aktuelle Recherche von Korrektiv dazu, dass das bitte Mieterinnen alleine tragen oder Verbraucherinnen alleine tragen sollen, diese Kosten dieses Umbaus. Ist das der totale Wahnsinn. Also es ist nicht eine Akzeptanz im Sinne von, oh, ich muss jetzt mal endlich verstehen, wie das funktioniert und dann bin ich da schon einverstanden mit, sondern nee, das ist ja eine reale Furcht. Also wir müssen es halt einfach anders machen. Dann haben wir auch kein Akzeptanzproblem. Ne? Ich will nicht sagen, also mich stört manchmal die Art, wie darüber gesprochen wird, dass wir müssen es besser kommunizieren, wir müssen das Heizungsgesetz besser kommunizieren, dann ist alles wunderbar. Nee, man muss es schon auch besser machen. Besser kommunizieren ist auch ganz wichtig, aber man muss es auch besser machen im Sinne von eben diese, wie ich am Anfang meinte, diese Wärmewende nutzen als Chance einer Umverteilung von oben nach unten und nicht einer weiteren Umverteilung von unten nach oben.
Ja, es gibt ja Probleme, die sind Kommunikationsprobleme und es gibt Probleme, die sind Probleme.
Ja, genau. Und in dem Bereich sind es einfach wirklich viele Probleme und auch und dazu genommen noch Kommunikationsprobleme. Und genau, also das ist, glaube ich, einerseits was ich sagen würde, was andere auch machen sollten, ist genau darauf immer wieder hinzuweisen, dass das die Probleme sind und dass man das anders machen muss und dass es sonst nicht funktioniert und dass man sonst auch nichts für den Klimawandel tut, weil dann wird das keine mehr gesellschaftliche Mehrheit finden. Im Gegenteil. Und dass man eben schauen sollte, dass eben nicht diese Identitätsfragen so dominieren und dass, oder diese vermeintlichen Wertekonflikte, sondern dass es eben um Verteilungskonflikte gehen sollte.
Ich finde, das ist jetzt so auch in unserem Gespräch immer deutlicher geworden, dass das irgendwie ein Bereich ist, in dem jetzt viele Initiativen gerade Organizing machen und ja auch in den Sprachnachrichten irgendwie am Anfang klar geworden ist, dass tendenziell immer mehr Gruppen sagen, sie wollen Organizing machen, aber eigentlich die richtigen Hebel halt auf politischer Ebene liegen. Also es sind schon gesetzliche Veränderungen, die es braucht. Vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen, wenn ihr dazu eine Strategie habt oder euch irgendwie eine überlegt, aber auch wie man jetzt praktisch wieder die Brücke zurückschlagen aus dem Organizing-Bereich, auch in den politischen Bereich. Also weil ich das Gefühl habe, in den Bewegungen geht die Bewegung sehr stark im politischen Bereich, also jetzt auch aus der Klimabewegung. Wir haben diese ganzen Kampagnen gemacht, jetzt gewinnen wir irgendwie gerade nicht mehr so. Ja, auch was du am Anfang ein bisschen angedeutet hast, da manchmal ein bisschen erfolgsverwöhnt zu sein und so es manchmal relativ leicht gehabt zu haben, vielleicht auch Mehrheiten zu organisieren. Und das ist jetzt einfach gerade schwieriger. Und dann sozusagen geht jetzt gerade die Richtung ja eher so zu den Menschen hin. Wir wollen mit den Menschen reden, weil die Politik reagiert nicht schnell genug und so. Aber eigentlich wird ja in unserem Gespräch total klar, am Ende sind das einfach politische Hebel und politische Veränderungen, die es braucht. Genau, und da wäre jetzt meine Frage, wie kann man denn dann den Bogen auch wieder so zurückschlagen?
Ja, ich glaube, da stellst du sozusagen die große Frage linker Bewegung, die sich mir auch stellt. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen. Beides, ne? Also man muss diesen Schritt wieder zurückgehen aus dem Organizing hin zu politischen Kampagnen. Und das ist auch total schwierig, wenn man dann andersrum auch in dieser Logik drin ist und die Leute dafür zu motivieren und so weiter. Aber es ist ja auch schon auch so, dass man im Organizing selber auch Dinge durchsetzen und gewinnen kann. Also in der direkten Auseinandersetzung mit den Vermietern kann man ja auch wirklich die Lebensumstände von den Mieterinnen, die da betroffen sind, direkt beeinflussen. Und nicht nur das, diese Mieterinnen machen Erfahrungen von Demokratie, die machen Erfahrungen von Selbstwirksamkeit, die sie vielleicht auch sehr, sehr lange nicht mehr hatten und so weiter. Also das, ne, das sind sozusagen, glaube ich, im Sinne von gegen den Rechtsruck wirken, total wichtige Elemente, die beim Organizing passieren und die sich jetzt nicht unmittelbar in institutionelle Politik oder Gesetzgebung oder sowas niederschlagen, aber total wichtig sind. Und wir haben, Mietrecht ist ein wunderbares Beispiel dafür, wir haben sehr viel Mietrecht im Vergleich zu anderen Ländern. Es wird halt nicht umgesetzt, es wird halt nicht durchgesetzt, weil jede einzelne Mieterin dafür verantwortlich ist, zu schauen, dass es auch eingehalten wird, dass nicht die Mietpreisbremse gerissen wird, dass nicht irgendwas als Modernisierung umgelegt wird, was eigentlich eine Instandhaltung ist und so weiter. Also man kann die Leute dahin organisieren, sich dagegen zu wehren und das muss man auch tun und dann hat man was gewonnen für all diese einzelnen Mieterinnen. Aber aus meiner Sicht ist natürlich auch total klar, dass das kann nicht das endliche Ziel sein, weil niemand hat die Ressourcen, alle Mieterinnen dazu zu organisieren, das zu tun, sondern muss dann natürlich dahin wirken, dass Gesetze so verändert werden, dass sie besser sind oder dass sie auch eingehalten werden, dass zum Beispiel strafbewehrt ist, wenn man die Mietpreisbremse reißt und so weiter. Also das sind halt alles Forderungen, die man aus diesen Organizing-Projekten heraus wieder entwickeln muss. Und ich glaube, das so rum zu machen, also mit dem Organizing zu beginnen und dann eine politische Kampagne zu entwickeln, dafür spricht halt, dass man dann wahrscheinlich am Ende die besser im Sinne von anschlussfähigeren Narrative hat, ne, mit denen man eben auch Leute oder Erzählungen hat und auch Forderungen hat, wo die dann die Leute auch wirklich tatsächlich abholen. Aber es ist natürlich sehr viel mühsamer und ich verstehe auch, wenn in manchen Momenten das nicht drin ist, ne, um sozusagen so eine Dringlichkeit, was auch immer für bestimmte politische Prozesse jetzt gerade ablaufen, dann vielleicht doch eher eine klassische Aktion oder Kampagne oder so nahelegen, auch voll, also glaube ich, muss man gar nicht gegeneinander diskutieren, aber wie du sagst, das muss halt irgendwie sinnvoll ineinander greifen und ich glaube, das ist so die zentrale Herausforderung, an der gerade an allen Ecken und Enden gewerkelt wird.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich dann, also genau, ja, wirklich die Frage, wie das ineinander greifen kann. Und ich finde, das ist ja wirklich auch das Spannende an den Organizing-Projekten, dass sozusagen Menschen bei Themen überhaupt erstmal feststellen können, das sind politische Themen. Also ich erinnere mich, dass ein Freund von mir auch erzählt hat, dass als er an der Haustür war, die Leute erstmal gesagt haben, da ging es um Deutsche Wohnen und Co. damals noch so, sie haben gar kein Problem oder größte Probleme gerade oder die größten politischen Probleme gerade, ja, wissen sie jetzt auch nicht so genau, Sicherheit und so. Und dann haben sie irgendwann über Miete geredet und die Menschen hatten gar nicht Miete als politisches Problem auf dem Schirm. Und sicherlich ist das mit sozusagen der Wärmeinstandhaltung der Häuser fast nochmal stärker so, wenn man da ja noch mehr denkt. Das ist einfach eine individuelle Frage des Vermieters oder der Vermieterin. Und von daher ist es da natürlich, finde ich, jetzt auch immer einen spannenden Ansatz, auch zu sagen, genau, über das Organizing die Themen zu politisieren und dann zu überlegen, wie man die auch wieder überführen kann, was dann im politischen Raum wirksam wird.
Ja, voll, genau. Also die Wut auf die Mieterin und diese Analyse davon ist immer total da, genau. Aber das unbedingt als politischen Kampf zu sehen oder ist halt erstmal für Leute ein sozialer Kampf und den muss man, diese Übersetzungsarbeit muss man irgendwie leisten, gemeinsam dann.
Ja. Dann kommen wir zum Schluss des Gesprächs und da möchte ich dich gerne fragen, weil jetzt ja viele Menschen zugehört haben im Podcast und gehört haben, was es für spannende Organizing und auch Kampagnenprojekte in den unterschiedlichen Orten gibt und ja wirklich auch in 16 Ortsgruppen, glaube ich, inzwischen die Möglichkeit, sich zu organisieren. Wenn man jetzt mitmachen möchte, wie kann man denn Teil des Bündnisses werden oder Teil der sozialen Wärmewende werden?
Ja, erstmal werdet das unbedingt, werdet Teil von Soziale Wärmewende. Es gibt verschiedene Arten, davon teilzuwerden. Wenn ihr eine Einzelperson seid und in einer der Städte lebt, die bei uns schon organisiert seid, dann schaut mal auf der Homepage nach. Dort findet ihr dann die Ortsgruppen und schlagt da auf. Wenn ihr schon eine Gruppe seid, in welcher Stadt auch immer in Deutschland, die zum Thema soziale Wärmewende arbeitet, dann werdet doch einfach Teil der Kampagne, kommt zu unseren Treffen, schaut mal rein, ob das euch das taugt und was man da so mitnehmen kann. Oder wenn ihr sagt, ich will eine neue Gruppe gründen in einer Stadt, die bisher noch nicht Teil ist, dann könnt ihr dafür auch Unterstützung bekommen von Lisa und Leonie, die eben die Hauptamtlichen sind bei der Kampagne. Meldet euch bei denen oder bei uns insgesamt unter hallo@soziale-wärmewende-jetzt.de. Dann seid ihr sehr herzlich willkommen mitzumachen.
Cool, vielen Dank. Ja, die ganzen Infos verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Dann können Leute das da auch nochmal nachschauen und finden da alle Kontaktwege zu euch. Lisa, vielen, vielen Dank, dass du jetzt in unserer Jahresendfolge noch zu Gast warst. Und ja, euch und dir natürlich auch wünsche ich alles Gute für die soziale Wärmewende in 2026.
Ja, das wünsche ich uns auch allen und euch einen guten Rutsch.
Danke, dir auch. So, wie immer nach unserem Gespräch sitzen Valentin und ich jetzt nochmal zusammen und denken darüber nach, was wir langfristiger jetzt auch aus diesem Gespräch und von der Arbeit von Lisa und den Genossinnen bei der sozialen Wärmewende lernen können. Valentin, was ist denn bei dir so hängen geblieben?
Also für mich ist so der größte Punkt, vielleicht ein bisschen fast schon zu obvious, dass ich finde, dass es eben eine interessante Kampagne ist für diese Frage, wie man dieses aktuelle Akzeptanzproblem von Klimapolitik irgendwie lösen kann, indem man halt tatsächlich die Interessen von betroffenen Gruppen so organisiert, dass Klimaschutz auch in ihrem Interesse ist. Also aktuell sieht man ja so ein bisschen auch, wie zum Beispiel die Grüne Partei in so einer Phase der Neuorientierung nach der Ampel ist und irgendwie schaut, wie können sie sich neu ausrichten. Und da fällt auch immer wieder dieses Stichwort von so Klima- und Sozialpolitik zusammendenken. Mhm. Finde ich natürlich an sich eine total gute Idee. Ich habe nur das Gefühl, so wie die Grünen das im Moment angehen, sind sie halt weiterhin auf dem Holzweg. Also da geht es dann darum, dass jetzt der Stahlarbeiter bei den Grünen sein politisches Zuhause finden soll, wo ich so denke, so Leute, das wird niemals passieren. Stattdessen würde ich sagen, ist der Ansatz jetzt, den die soziale Wärmewende verfolgt, viel interessanter, also und auch viel naheliegender, weil da geht's nicht darum, jetzt wieder irgendwelche identitären Gruppen hinter sich zu versammeln, nur andere Gruppen. Mhm. Also man will jetzt den Stahlarbeiter reinholen und irgendwie versuchen zu vermitteln, dass Klimaschutz in seinem Interesse ist, sondern man guckt tatsächlich sich die betroffenen Gruppen an, arbeitet mit denen zusammen und führt diese Interessen zwischen Klimabewegung und MieterInnen so zusammen, dass es tatsächlich ein gemeinsames politisches Projekt gibt. Und das ist für mich irgendwie nochmal was ganz anderes als nur dieser Talking Point von irgendwie müssen wir das zusammendenken. Man hat fast, finde ich, das Gefühl, dass in der Art und Weise, wie es oft im Diskurs sonst stattfindet, dass auch selbst diese Aufforderung, Klimapolitik und Sozialpolitik zusammenzudenken, fast eher noch einzahlt auf diese Trennung zwischen auf der einen Seite gibt's das und auf der anderen Seite das.
Ja, das finde ich auch total gut gelungen in der Kampagne. Und was ich darüber hinaus irgendwie bemerkenswert fand, auch indem wie Lisa das erzählt hat, ist halt wirklich auch die Funktion dieses Diskurses anzugucken. Wenn Klima und Soziales dann gerade zum Beispiel im Wärmebereich so gegeneinander ausgespielt werden, dass es halt genau darum geht, davon abzulenken, dass eigentlich Leute halt Politik machen, in der sie sagen, die wäre vielleicht Klimapolitik mit energetischen Modernisierungen, die am Ende aber weder ökologisch noch klimagerecht ist, sondern halt einfach nur Profitinteressen verfolgt und sozusagen darauf scharf zu stellen, auch wer profitiert eigentlich davon, wenn diese Themen so gegeneinander ausgespielt werden und die zu adressieren und dann auch zu überlegen, wie man die halt in die Pflicht nehmen kann. Das finde ich total gut und verschiebt dann ja wirklich auch diese diskursiven Linien total und halt die Möglichkeiten und politische Spielräume, die man hat.
Ich fand es da auch tatsächlich ganz schön bemerkenswert, wie gut das Kapital praktisch organisiert ist. Also das hat Lisa, finde ich, total gut erzählt, wie sie es immer dann schaffen, dass ihre Profitinteressen letztendlich unangetastet bleiben und wie sie sich sowohl den Sozial- als auch den Klimapolitik-Diskurs irgendwie schaffen, so zunutze zu machen, nur damit sie dann weiter schalten und walten können, wie sie wollen. Also das fand ich schon auch richtig krass. Also wenn man was über Organisierung lernen will, dann könnte man da auch mal auf die Kapitalseite schauen.
Ja, wo wahrscheinlich eher über, wenn man was über Lobbying lernen möchte. Und das fand ich auch irgendwie nochmal im Nachgang zum Gespräch auch krass, das zu realisieren, wie viele MieterInnen es in Deutschland gibt und wie wenig Leute, die ja große Wohnungskonzerne gehören. Also weil da auch sozusagen, wenn es um diese Profitinteressen geht, da geht es ja jetzt nicht um irgendwelche Eigenheimbesitzer in Vorstadtsiedlungen oder so, sondern dann geht es ja wirklich um große Konzerne, die richtig viele Wohnungen besitzen und damit Profit machen. Und dass es nicht gelingt, da auch eine andere Politik durchzusetzen, also dass die Modernisierungsumlage abgeschafft werden muss zum Beispiel, das ist ja schon seit vielen Jahren eigentlich klar oder stark verändert werden muss, weil die so einfach nur auf die Kosten der MieterInnen geht und dass man es trotz der Mehrheitsverhältnisse eigentlich in der Bevölkerung nicht schafft, politische Reform auf den Weg zu bringen, kann ja irgendwie sozusagen nur an der politischen Macht und halt dann doch der guten internen Organisierung auch dieser Wohnungskonzerne oder Baukonzerne liegen. Und das finde ich schon richtig krass.
Ja, ich denke, das liegt auf jeden Fall auch daran, dass eben die beiden traditionell größten Parteien, also sowohl die SPD als auch die CDU, auf unterschiedliche Art und Weise eben total verstrickt sind in diese Immobilienkonzerne. Also genau, der SPD haftet ja auch so ein bisschen der Ruf des Betongolds an, aber die CDU ist natürlich auch mit Haus und Grund, so diese Immobilienlobbyverein eng verwoben, kassiert von denen immer sehr, sehr hohe Parteispenden auch. Und wenn man jetzt zurückschaut, seitdem es mich gibt, weil immer eine von diesen Parteien halt an der Regierung und das bedeutet dann natürlich auch, dass die da dann den Fuß in der Tür haben.
Voll, das fand ich auch nochmal krass, als Lisa erzählt hat, dass diese Sanierungspflicht, die sie jetzt die soziale Wärmewende als Forderung erhoben hat, eigentlich von der EU sogar eingeführt werden sollte und dann Clara Geiwitz das verhindert hat, also die SPD-Bauministerin. Da dachte ich auch, das kann nicht wahr sein. Das finde ich insgesamt ein Punkt, den ich echt super cool fand, dass die Initiative dann auch als bundesweite Kampagnenstruktur so konkrete Forderungen entwickelt hat. Und wir können ja noch einmal rekapitulieren, weil es schon so lange im Gespräch her ist, dass Lisa die genannt hat. Genau, das war einmal die Forderung zuerst danach, dass man energetisch sanieren muss, um VerbraucherInnen halt zu schützen, weil die ja sonst noch in Kostenfallen laufen. Das hat ja auch in der ersten Sprachnachricht, ich glaube, die Irmgard erzählt, dass wenn man jetzt halt nicht saniert und bei fossiler Wärmeerzeugung bleibt, dass das einfach in den 30er Jahren die MieterInnen richtig teuer zu stehen kommen wird. Das heißt, es ist sozusagen auch eine sozial wichtige Forderung, jetzt diese Wärmewende umzusetzen. Dann die zweite Forderung, Modernisierungsumlage, abschaffen. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass das die Modernisierungsumlage, wie sie aktuell gestaltet ist, dafür halt verantwortlich ist, dass diese energetischen Modernisierungskosten praktisch vollständig und auf die MieterInnen umgelegt werden können und dann nach 12 Jahren eigentlich reine Profite und echt hohe Profite für die VermieterInnen generieren. Dann halt diese Sanierungspflicht als dritte Forderung und als vierte Forderung, dass MieterInnen im Sanierungsprozess mitbestimmen können und halt auch ihr Wissen, was sie über ihr Haus haben und über die Vorgänge im Haus und vielleicht auch wo Kältebrücken zum Beispiel sind, dass sie das halt mit einsetzen können. Und das finde ich irgendwie super gut, so konkrete Forderungen zu haben. Und gerade diese Sanierungspflicht finde ich echt total schlau, weil das ja echt was ist, was es in anderen Bereichen, so wie Lisa gesagt hat, halt genauso gibt, dass man für Instandhaltung zuständig ist. Man sagt ja auch Eigentum verpflichtet. Also sozusagen ist es nicht nur ein Geschenk und nicht nur ein Profitobjekt, sondern auch eine Verpflichtung in der Gesellschaft. Ja, und das finde ich total gut, damit so einer klaren Forderung anzuschließen.
Ja, das finde ich auf jeden Fall auch einen interessanten Ansatz und vor allem eben, dass Sie da so stark auch auf ordnungspolitische Maßnahmen setzen. Lisa hatte ja im Gespräch dieses Beispiel vom Auto und dem TÜV, also wie man auch davon ganz normal ausgeht, dass Leute selbst für die Sicherheit ihres Autos zuständig sind und das auch bezahlen müssen, wenn sie dann ein Auto haben wollen, dass dieses Prinzip eigentlich total verankert ist gesellschaftlich und dass man das jetzt erweitern muss auf den Gebäudebestand. Und da fand ich es eben auch ganz interessant, wir leben ja im globalen Kapitalismus. Das ist ja tatsächlich ein Problem für Regulierung, dass Politik entweder auf Landes- oder auf nationaler Ebene erstmal beschränkt ist und selbst praktisch europäische Regulierung ja auch wieder in ihrem Geltungsrahmen. Immer gibt es praktisch die Grenzen, in denen die gelten. Und die Gefahr für Leute, die regulieren wollen, ist ja dann häufig, oder die dann benennen, ist ja häufig, dass das Kapital einfach flieht. Also, dass sie sagen, wenn wir in Deutschland Kapital stärker besteuern beispielsweise, dann gibt es eine Kapitalflucht, die Leute investieren in anderen Ländern und wir haben am Ende das Nachsehen, weil die Arbeitsplätze dann auch weg sind. Das ist ja so dieses Standardargument von der Gegenseite. Und es gibt aber halt ein paar Bereiche, in denen das nicht gilt. Und Wohnen bzw. Immobilien sind auf jeden Fall ein Bereich. Also da gibt's ja gar nicht die Möglichkeit, das so einfach zu verschieben. Und das eröffnet eigentlich total große Spielräume für Regulierung. Mhm. Weil die Immobilienkonzerne eben gar nicht so viel machen können. Also das einzige Argument, was sie letztendlich haben, ist, dann bauen wir weniger. Nur der Anteil der Immobilienkonzerne, die tatsächlich im großen Stil Wohnungen bauen, ist gar nicht so groß. Also aktuell ist es ja so, dass es vor allem eben Spekulationsobjekte sind. Und da finde ich, ist es eben auch nochmal besonders interessant, dann unter diesem ordnungspolitischen Gesichtspunkt, wie du gesagt hast, zu schauen, wie kann man damit diesen Bereich stärker regulieren.
Voll. Und es ist ja wirklich auch eine Maßnahme, die vor allem große Konzerne, ich sage jetzt mal, treffen würde, weil Leute, die ein Haus besitzen und da drin wohnen, die halten es sowieso instand und modernisieren. Also wenn jemand einem Haus gehört, dann guckt er natürlich sowieso, dass der da irgendwann mal die Fenster austauscht, spätestens wenn sich halt einfach rechnet, weil das Haus dann besser gedämmt ist und man weniger für die Heizung zahlt. Das heißt, das ist auch wirklich eine ordnungspolitische Maßnahme, die wirklich vor allem auf diese großen Konzerne zielen würde. Ja, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen dazu rüber schwenken, was Sie dann konkret an Organisierungsarbeit gemacht haben, dann fand ich da auf jeden Fall ein interessantes Learning, dass Sie ja 2 Versuche gemacht haben und beim ersten Mal da sehr offen rangegangen sind und halt mit den Leuten zusammen entscheiden wollten, was sie jetzt genau machen. Und dann die Leute so ein bisschen so waren, naja gut, okay, ich verschwende hier irgendwie meine Zeit. Und da fand ich nochmal, das ist einfach nochmal so eine interessante Erkenntnis zu diesem Punkt, über den wir auch schon oft gesprochen haben. Wie ticken Aktivistinnen, wie ticken andere Menschen, die man vielleicht organisieren möchte oder die man ins Handeln bringen möchte? Die haben einfach, legen vielleicht gar nicht so viel Wert darauf, dass sie jetzt die Strategie mitbestimmen können oder so, sondern die sind zufrieden, wenn sie eine gute Strategie vorgelegt kriegen, bei der sie dann mitmachen können. Und das fand ich nochmal ein gutes Learning zu so Arbeitsteilung auch in Organisierung. Also dass es auch gut ist, wenn es aktivistische Gruppen gibt, die sich eine gute Strategie überlegen, Informationen einholen, das alles richtig gut durchdenken. Und dann halt zu dem nächsten Schritt, der dann niedrigschwelliger ist, nämlich es gibt schon ein Formular für die Mängelanzeige. Jemand erklärt mir, ein Anwalt am besten gut, wie das funktioniert und was das für ein Mittel ist. Und dann schreibe ich noch ein bisschen was dazu und unterschreibe es und dann schickt es jemand anders für mich weg. Dass das dann der Punkt ist, wo man Leute mit ins Boot holen kann und sozusagen in die Breite gehen kann. Das fand ich ein gutes Learning einfach dafür, wo vielleicht sozusagen dieses ein bisschen strategische Vordenken und Vorgehen wirklich auch kein Problem ist, sondern sogar notwendig, um Leute zu organisieren.
Ja, ich finde, das ist sowieso so ein Punkt, den man total lernen kann von Leuten, die vor allem Schwerpunkt auf Organizing legen, dass die ja oft sehr genau auch unterscheiden zwischen unterschiedlichen Arten von Leuten, die eine Rolle spielen können in politischen Kämpfen. Mhm. Also das sind dann, die sagen, dann gibt's auf der einen Seite eben die AktivistInnen, denen macht es halt total viel Spaß und die ziehen total viel daraus, genau diese strategischen Diskussionen zu führen, und die wollen beteiligt werden, ganz viel, und die wollen die wollen mitentscheiden können, wie der Zeitplan ist und welche strategischen Ziele man genau verfolgt und so weiter. Und dann auf der anderen Seite gibt es eben die, in dem Fall jetzt die MieterInnen, die total wichtig sind, um politische Ziele zu erreichen, die aber mit ganz anderen Interessen da drin sind, die eher aus einer Betroffenheit heraus sich politisch aktivieren lassen und auch einfach ein konkretes Problem in ihrem Alltag gelöst haben wollen, wo vielleicht sogar die Gefahr ist, dass sie sich dann auf, wie Lisa das meinte, so eine rein juristische Stoßrichtung irgendwie eher dazu hingezogen fühlen, also die irgendwie aus einer anderen Ecke kommen, und dann sagen die Leute aus dem Organizing-Kontext ja eben auch oft noch, okay, und dann gibt auch noch die Organic Leader, die organischen Führungspersönlichkeiten. Das sind einzelne Mieter, die eben vielleicht in der Hausgemeinschaft nochmal besonders, deren Wort vielleicht nochmal besonders viel Gewicht hat, die aber auch ganz anders drauf sind als die Aktivistinnen. Die, da könnte es dann halt total gut sein. Lisa hatte ja so dieses Beispiel von, ja, wie sprechen Leute und wie sensibel in ihrer Sprache sind sie vielleicht, wenn es dann auch um Themen wie Rassismus und so weiter geht. Es kann sein, dass es jemand ist, der auf den ersten Blick erstmal so eine sehr raue Sprache hat und den man jetzt sonst vielleicht gar nicht so politisch irgendwie so klar verorten würde auf der eigenen Seite. Und es ist aber möglich, dass das genau die Leute sind, die man dann auch braucht, um so eine Hausgemeinschaft mitzunehmen. Und das finde ich irgendwie interessant, dass die Leute, die aus dem Organizing-Kontext kommen, oft sehr genau da unterscheiden können, welche Gruppe für welches politisches Ziel eben wichtig ist und auch wo die jeweiligen Gruppen ihren Platz haben in so einem Kampf.
Ja, voll. Was anderes, was ich noch spannend fand, war, dass, weil du jetzt auch schon meintest, also so ein bisschen auf die Meta-Ebene sozusagen von Bewegungsdiskussion gegangen bist, dass ich in den letzten Jahren das auch viel so wahrgenommen habe, dass dann so diese Kampagnenlogik gegen diese Organizing-Logik diskutiert wurde. Also dass dann es die Leute gab, die so große VerfechterInnen waren von diesen großen bundesweiten Kampagnen, nur so wie politischer Wandel, und dann die anderen Leute dagegen gegangen sind und gesagt haben, nee, das ist total kurzfristig immer, man erreicht nicht genug, man muss immer mit den Leuten gemeinsam arbeiten. Und ich finde, manchmal in manchen dieser Sprachnachrichten wurde das auch so ein bisschen gegeneinander diskutiert.
Das Appellative auf der einen Seite und mit den Menschen auf der anderen Seite.
Genau. Da fand ich jetzt eigentlich total spannend am Ende des Gesprächs, dass ja gerade in diesem Bereich des Learnings, man muss das verzahnen. Also man muss die Menschen organisieren und dann auch genau rausfinden, was deren Probleme eigentlich vor Ort sind und was die Alltagsprobleme sind. Aber die werden sich langfristig und im großen Rahmen nur lösen lassen, wenn man das auch wieder mit einer Kampagnenebene verzahnt, wo man halt wirklich dafür lobbyiert, dass politische Änderungen stattfinden und dass Gesetze geändert werden und Politiker in sich dieses Themas auch annehmen. Und das fand ich irgendwie auch sozusagen, wir sind ja jetzt rund um Weihnachten, wo alles so friedlich zusammenkommen soll, dass diese beiden Stränge so gut auch zusammenlaufen können.
Ja, das fand ich auf jeden Fall auch eine gute Entwicklung. Ich habe auch das Gefühl, insgesamt geht die Reise da mehr hin.
Ja, und das finde ich halt auch total cool, weil dann hat man wirklich auch eigentlich ja stärkere Kampagnen, wenn man halt Menschen vor Ort hat und man macht auch nicht nur so eine abstrakte, also zum Beispiel, es gibt ja auch schon länger NGO-Kampagnen dazu, die Modernisierungsumlage abzuschaffen. Aber natürlich ist es was ganz anderes, auch in der Kampagnenlogik, wenn man dabei auch noch MieterInnen hat, die vielleicht genau davon betroffen sind und dann auch sprechen können in einem medialen Diskurs und in einer medialen Öffentlichkeit und für dieses Problem aufmerksam machen können. Und ja, da habe ich das Gefühl, da steckt eigentlich echt viel Potenzial drin.
Ja, vielleicht dann noch als letzten Punkt, also ein Punkt, den Lisa ja auch sehr stark betont hat, war eben so von Seiten der MieterInnenbewegung aus betrachtet, ist eine große Herausforderung, dass die Bewegungen halt so lokal sind und dass es eben super wenig bezahlte Stellen gibt, die es auch dann schaffen können, organisatorisch so einen lokalen Kampf auf eine politische und am besten sogar halt bundespolitische Ebene zu heben. Das fand ich auch noch irgendwie einen ganz spannenden Punkt, weil häufig ja bezahlte Stellen in Bewegungen auch eher kritisch beäugt werden und so unter dieser Überschrift von ja Professionalisierung, Institutionalisierung eben als so ein bisschen so auch ja eine Gefahr für Bewegung irgendwie oft gesehen werden. So kenne ich das jedenfalls.
Ja, also genau, das ist, glaube ich, auch der Diskurs, den ich aus der Klimabewegung dazu eher kenne. Und der ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen, dass wenn es dann halt in der Bewegung einzelne bezahlte Stellen gibt, dass das halt auch problematisch sein kann, weil das dann zu so Informationsasymmetrien führt. Oft einzelne Leute, die dann so ein bisschen wie die Spinne im Netz sitzen und zu allen die Fäden in der Hand halten. Und damit halt natürlich auch Machtungleichgewichte einhergehen können. Uns halt manchmal natürlich auch so ein bisschen dann unter den AktivistInnen irgendwann so ein Wettbewerb darum gibt, wer diese Stellen am Ende bekommt und wer sozusagen hauptberuflich Aktivismus machen kann. Und da fand ich das jetzt nochmal total spannend, weil ich auch eher diesen kritischen Diskurs so im Ohr habe. Und als ich selber bei Campback gearbeitet habe, damit zum Teil, wo ich dann auch selber konfrontiert wurde, dann die NGOisierung, man verriet die Bewegung so ungefähr, dass Lisa das so ganz anders gesehen hat und halt meinte, wenn man keine bezahlten Stellen hat, dann schafft man einfach bestimmte Sachen nicht. Und gerade bundesweiten Austausch zu schaffen und zu gewährleisten, das fällt dann oft unter den Tisch, weil halt, wenn man so lokal mit Menschen organisiert ist, natürlich das immer im Vordergrund steht oder auch die Menschen und die lokale Ebene im Vordergrund stehen. Und gleichzeitig diese Initiativen, das sieht man jetzt auch an dem Bündnis Soziale Wärmewende, extrem viel voneinander lernen können. Also sowohl diese Klimainterviews zu koordinieren in unterschiedlichen Städten, total wichtige Aufgabe und hat ja auch zu total guten Ergebnissen geführt, die dann auch wieder lokal genutzt werden konnten und Erkenntnissen. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch einfach Skillshares zu machen, also zum Beispiel zu den Gruppen, die jetzt mehr Organizing machen wollen, weil von denen aus, die schon mehr Erfahrung damit haben oder halt auch denen, die jetzt ein bisschen mehr Kampagne auch noch mit einfließen lassen wollen, auch von denen, die sonst eher Kampagnenarbeit machen. Ja, da ist mir einfach nochmal klar geworden, auch wie wichtig diese bezahlten Stellen sein können und dass es dazu auch einen sehr positiven Diskurs geben kann und es auch echt ein Problem sein kann, wenn man die so wenig hat wie die Mieterinnenbewegung.
Cool, ja, ich würde sagen, insgesamt eigentlich eine spannende Folge für unser ja allgemeines Anliegen, ja immer wieder zu gucken, wo können unterschiedliche Bewegungen voneinander lernen. Das sieht man da irgendwie innerhalb von einer Kampagne total gut, wie da die Mietenbewegung von der Klimabewegung lernt, die Klimabewegung von der Mietenbewegung und so weiter und das alles irgendwie so miteinander verzahnt wird. Also ein echtes Was-tun-Thema.
So ist es. Dann wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Jahresausklang, guten Rutsch ins neue Jahr und wir hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt, bis es wieder heißt.
Was tun?
Tschüss.
Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Inken Beermann und Valentin Isen. Schnitt Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.